Yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben.
Blacky, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Liebe Community und ja, ein schönes Wochenende. Ich weiß gar nicht, wann habe ich das letzte Mal rausgehauen, den Podcast am Sonntag, ne? Von daher, also wir nehmen es jetzt hier wieder am Freitag auf, machen wir jetzt immer und allerspätestens Sonntag ist der Podcast für euch am Start. Wir sind hier beim Herrenspielzimmer, es ist Mitte Juli und eine Woche muss ich noch durchhalten, dann sind endlich Sommerferien. Ich bin auch ferienreif aus diversen Gründen und heiße euch herzlich willkommen hier bei unserem schönen Zimmer. Und der Dennis und der Bono sind bei mir. Hallo, moin, was los? Was geht bei euch?
Jetzt geht. Good evening, ne?
Ja, ist so. Ich weiß nicht, ob ich euch richtig reingepegelt habe, aber ich glaube schon.
Würde schon klappen.
Dennis, dann auch mal was?
Hallo, guten Tag.
Ja, das klingt ganz gut. Also zumindest der Ausschlag ist perfekt. Wie es dann am Ende klingt, das ist immer so ein bisschen Glückssache. Wir haben viel, nach dem letzten Podcast haben wir viel Kritik, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Kritik bekommen, beziehungsweise, ja, es geht ja, ist ja ein bisschen auf meinem Mist gewachsen und meinem Wunsch, den Podcast umzustellen. Es wurde viel gemeckert, viele waren enttäuscht. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen, dass zum Beispiel die Kira, die ich sehr sympathisch fand und die ich auch finde, dass sie gut in den Podcast gepasst hätte, dass ich die nicht scheiße finde oder dass ich die also jetzt rausgeschmissen hätte und so weiter, sondern also ich habe mich für eine kleine Runde entschieden. Ich habe mich mit meinen Co-Moderatoren oder Mitmoderatoren hier ausgetauscht und wir haben uns dann für dieses Modell hier entschieden. Das ist also nicht irgendwie, dass wir Kira scheiße fanden. Ich habe es ja beim letzten Mal gesagt, Kira ist eine ganz sympathische und ganz positive Person. Aber was wir hier quatschen, ist halt größtenteils raus. So. Also, ja. Ansonsten gab es viel, viel Kritik irgendwie. Ich denke manchmal, also ich bin in einem Alter, wo ich mir mal denke, also dieses frenetische oder dieser Kausalzusammenhang zwischen dem, den ich gut finde, der ist jetzt raus, ist ja auch in anderen Bereichen so. Drum muss ich irgendjemand scheiße finden, der noch drin ist. Ne, also es ist genauso wie WWE und A, also WWE und AEW, dieses irgendwie, ja, ich bin für die, ich finde die WWE geil, also muss ich AEW hassen.
Aber so genauso. Ne?
Ja, genau. Und ich verstehe das nicht. Also, ich kriege sowieso immer mein Fett weg, irgendwie. Das alte Vorurteil irgendwie, ja, mit mir können ja keiner länger zusammenarbeiten und ich bin ja an allem schuld und was nehme ich mir raus, Person X rauszunehmen. Und dann gab es viele Maris-Fanboys oder Befürworter, die sich ungerecht behandelt fühlten oder nicht verstehen konnten, warum wir ihn rausgenommen haben. Und dann gab es viele Kira-Fanboys, die das genauso empfanden. Da waren Sachen dabei, wie, also es fand ich schon sehr dreist, einfach weil es einfach Quatsch ist. So dieses irgendwie, ich finde jetzt, bin jetzt traurig, weil A oder B raus ist und Dennis ist ja eigentlich nicht für den Podcast geeignet. Solche Sprüche, also sorry, das ist einfach Quatsch. Also wenn jemand für den Podcast geeignet ist, dann Dennis. Genauso das Gelaber irgendwie, irgendjemand schrieb dann, er könne, Bono wäre ja auch ungeeignet, man könne ihn nicht lange zuhören und so weiter. Mag ja alles sein, dass das subjektiv, dass ihr das so empfindet, aber ganz objektiv betrachtet ist das halt Quatsch und ich bin ja sowieso immer an allem schuld und sowieso alles meine Schuld. Ich weiß gar nicht, warum ich nochmal darüber rede. Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, aber ich finde die Kritik dann teilweise auch ein bisschen unreflektiert. So.
Ja. Aber es ist ja nicht notwendigerweise das Ziel von den Leuten, ne? Also nicht jede Kritik muss ja konstruktiv sein. Wenn Leute das empfinden, weil sie sagen, ey, ihr könnt jetzt beispielsweise meiner Stimme nicht zuhören oder ihr findet die Themen, über die ich sonst rede, auch einfach langweilig. Vollkommen legitim, macht das halt, aber hier ist ja auch nicht der Anspruch einfach dafür da, dass ihr sagt, dieser Podcast muss notwendigerweise auch in 100% immer was für euch sein. Ne? Das ist ja, also nicht alles richtet sich ja nach euch, sonst schaltet halt einfach nicht ein. So ehrlich wäre ich dann an der Stelle einfach mal.
Es ist auch wirklich schwer.
Aber macht natürlich trotzdem, weil ihr wollt ja Steve Krömer zuhören und Steve Krömer verdient ja auch mit euch Geld. So. Ist ja wichtig.
Richtig.
Liebe.
So. Und das auch. Es ist halt immer so, du kannst es, also dass man es allen nicht recht machen kann, ist ja irgendwo klar, aber ganz ehrlich, als wir jetzt diese größere Runde hatten, wo zu viert waren, wo wir uns teilweise irgendwie ständig gegenseitig ins Wort gefallen sind, da gab es wirklich Leute, die gesagt haben, das gefällt mir so nicht, ich wäre wieder für eine kleinere Runde. So, und dann habe ich das mitgenommen, dann haben wir uns hier ausgetauscht, was wir uns vorstellen können, ist ein bisschen Vertragsverhandlungen wie beim SV Werder, also wenn es sie gäbe überhaupt. Ja, reden wir gleich noch drüber. Aber ja, also ich versuche immer, Kritik anzunehmen, wenn sie konstruktiv ist und wenn ich das Gefühl habe, der Kritik Äußernde hat recht. Und ja, jetzt ist was auch wieder falsch. So, aber wie dem auch sei, ich mache was ich will und wir haben uns jetzt hier auf diese Zusammensetzung geeinigt und ja, müsst ihr dann für euch selbst entscheiden, wenn ihr sagt irgendwie, ja, ich bin jetzt mad, weil irgendwie Kira raus und höre das nicht mehr, dann ist das euer Recht und dann können wir auch nichts dagegen machen. Es hilft auch nichts. Es hilft ja auch einfach nichts.
Du bist ja auch Alleinherrscher, ne? Das heißt Lich King und nicht Lich Elected President.
Ja, ist so.
Das ist jetzt auch nicht so, als hätten wir da so, glaube ich, riesig mitgeredet. Du hast einfach gesagt, ja, das können wir uns vorstellen. Wollt ihr da mitmachen? Und dann so, ja, schon. Und du so, ja, alles klar, machen wir. Und dann haben wir den ersten Podcast aufgezeichnet.
Das ist jetzt feige von dir, dass du versuchst, dich da rauszureden. Du hast mich schon massiv mit Liebesentzug unter Druck gesetzt. Also jetzt reicht's aber langsam hier, dass du mir das jetzt in die Schuhe schieben willst, Bono.
Für deinen eigenen Podcast. Ja, das ist ja, also das ist auch krass von mir, finde ich ehrlich.
Du mogelst dich hier schon so ein bisschen raus. Ich dachte, wir stehen alle dahinter.
Ja, wir stehen sicherlich auch alle dahinter. So, es ist ja, ich meine, ich bin ja immer noch hier. Also, ich wäre nicht hier, wenn ich keinen Bock drauf hätte. So, das wäre auch gelogen.
Also, manchmal würde ich mir wünschen, ihr Lieben, dass ihr versucht, an so eine Kritik ein bisschen objektiver ranzugehen und dann einfach sagen könnt, ich bin traurig, dass Kira nicht mehr dabei ist. So. Das ist ja eine durchaus ernstzunehmende Kritik. Aber klar. Dieses, ich bin traurig, weil ich find's doof, dass Kira nicht mehr dabei ist. Und außerdem finde ich Bono, Steve oder Dennis scheiße. Das finde ich immer so, ja, hä?
Also wenn ihr Bono scheiße findet, finde ich das in Ordnung. Dann könnt ihr das gerne sagen. Aber also Kritik an Dennis verbiete ich mir sowieso. Dennis ist Goat. Und Steve, seid man nicht böse zu Steve. Das ist auch ein netter, wow. Teilweise.
Wow.
Den haben wir uns auch alle lieb.
Ja. Also,
so, das nochmal dazu. Ich weiß, dass das vielleicht auch wichtig ist, dass wir darüber gesprochen haben, weil es wirklich viel Kommentare gab und viele Leute irgendwie traurig waren wegen Maris oder Kira oder wegen Steven. It is how it is. Ich kann es leider nicht ändern.
Liebe Grüße an euch alle.
Wobei, also die Kritik was häufig genannt wurde, ist, dass die Gäste fehlen. Wir haben ja am Anfang in jeder zweiten Sendung einen Gast gehabt. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn wir wieder Leute einladen würden. Das können wir machen. Das finde ich gar nicht so doof, die Idee. Haben wir lange nicht gemacht. Mal wieder den guten Jan Tyson.
Ja, mach doch.
Nee, ich wollte einfach jetzt auch die Pause länger machen, damit die Leute denken, was ist denn jetzt los?
Irgendwie ich habe mich auch gerade gewundert.
Ja, okay. Ich habe es einfach. Manchmal muss man auch, diese Pause ist gewollt. Ne? Hat früher schon der gute alte Gungdil gesagt. Ne? Wer das auch immer ist, kann man mal aufhören, ständig unsere Themenliste zu markieren. Dennis, wer sonst? Hör jetzt auf damit, Dennis. So, wir reden über das Auf und Ab der Union. Ich bin immer der Einzige, der darüber redet, irgendwie, weil meine zwei linken Freunde, die glaube ich auch
offen beide. Linksradikal.
Aber die beide auch noch linker sind als ich, glaube ich. Zumindest würde ich das sagen. Ich sehe mich mehr, noch mehr mittig als ihr. Aber wie dem auch sei.
Wir dich auch.
Deshalb wundert es mich, dass ihr da nicht irgendwie rantet. Also ich kann jetzt wieder das Übliche sagen, dass ich einfach nicht verstehen kann, wie nach diesem ganzen Chaos und dem Theater und dieser Führungsschwäche von Friedrich Merz, die er jetzt diverse Male unter Beweis gestellt hat, dass die Union noch bei 30% ist. Ich denke mir immer, warum ist Deutschland so doof? 30% nach allem, was jetzt passiert ist. Oder nee, warte mal, die sind jetzt gefallen, ne, auf 28. Aber es ist trotzdem unglaublich viel noch. Stellt euch mal vor, irgendwie die letzte Regierung hätte so agiert, was dann los gewesen wäre irgendwie. Dann hätte es nicht nur einen Artikel auf News gegeben, sondern eine Foto-Love-Story irgendwie. Warum Habeck der Teufel ist, was weiß ich was. Also, diese ganze Sache um, ich kann mir die Namen immer nicht merken, Gersdorf irgendwas, der Kandidatin für das, wie heißt das Gericht?
Bundesverfassungsgericht.
Verfassungsgericht. Die war jetzt bei Lanz in der Woche. Ich fand den Auftritt extrem gut. Und lustig ist, und das ist in dieser Zeit so unglaublich, wichtig kann man gar nicht sagen, aber so unglaublich typisch für die aktuelle Zeit. Ich bin ja mal ein bisschen neugierig und versuche auch immer zu gucken, was das rechte Lager so von sich gibt zu sowas. Und das Geile ist, sagen wir mal, die eher linke Bubble, wo ich großer Teil auf Twitter von bin, irgendwie ist halt einfach so, dass ich da mehr in die Richtung gehe. Die haben halt irgendwie viele Clips aus dieser Talkshow rausgeschnitten, wo die Dame halt sehr, sehr gute Sachen sagt, wo man denkt, das ist klar. Ich persönlich fand den Auftritt auch bombastisch. Dass sie ihre Position in Sachen Abtreibung deutlich gemacht hat. Das wurde ja gerne mal irgendwie falsch dargestellt. Und in der rechten Bubble siehst du halt dann komplett andere Clips, wo sie halt vielleicht nicht sich so günstig ausdrückt. Aber auf beiden Seiten ist es halt so, dass es sehr aus dem Zusammenhang gerissen ist. Ne? Also beide Seiten nehmen sich das raus, was für ihre Position in irgendeiner Form unterstützend ist. Völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Hauptsache, sie können irgendwie auf der einen Seite ihren Hass irgendwie gegen diese Person loswerden. Und was mich echt getriggert hat, ehrlich gesagt. Und auf der linken Seite kommen halt dann andere Dinge, wo du das Gefühl hast, ja, true, was sie sagt, so. Also, ja. Und das ist so 2025 oder die letzten Jahre auch schon in der Nutshell. Dieses sich Dinge rausnehmen, die eigene Argumentation unterstützen und die meistens völlig aus dem Zusammenhang gerissen sind. Das ist so wie die Linke, die auf irgendeiner Demo sind irgendwie und dann irgendwie die Polizisten angespuckt haben und dann aber nur filmen irgendwie, wie ein Polizist mal, was weiß ich, schubst und dann sagt, jetzt lass mich mal in Ruhe oder sonst was. Also immer dieses, ich nehme mir irgendwas raus, was das große Ganze eigentlich gar nicht darstellt, für meine Position. Finde ich persönlich eine ganz schlimme Sache in dieser Zeit jetzt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Dobrindt sich heute hinstellt und sagt, er würde ihr den Rücktritt nahelegen irgendwie. Und das sagt jemand wie Dobrindt, der wo absolut niemand kann ich jetzt nicht sagen, aber wo zumindest die klar denkenden Menschen einfach zu der Erkenntnis kommen, der hat doch schon als Verkehrsminister völlig versagt. Wie kann das sein, dass so ein Mann überhaupt noch in Regierungsverantwortung ist? Aber er legt dieser Kandidatin den Rücktritt nach. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist eine Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, für das höchste Gericht in Deutschland, die gemeinsam von SPD und der Union vorgeschlagen wurde. Dann gibt es diese ekelhafte rechte Kampagne, die auch noch irgendwie durch einen anderen Richter angefacht wurde. Der hat nämlich ich glaube, der ist sogar auch im Bundesverfassungsgericht, der ihren Wikipedia-Eintrag einfach bearbeitet hat und da genau diese Position reingeschrieben hat, nämlich der Frau, ich kann mir den Namen nicht merken, ist dafür, dass bis zum 9. Monat abgetrieben werden darf, was überhaupt nicht der Fall ist, was sie auch bei Lanz sehr klar dargestellt hat. Die Rechten haben es dann so ausgeschlachtet, dass sie gesagt haben, ja, und jetzt war sie bei Lanz, jetzt hat sie sich endgültig unwählbar gemacht. Also was man macht, ist falsch. Und das, also damit ging's los. Dann hat Nius das übernommen, hat irgendwie da eine Riesensache draus gemacht. Dann sind andere populistische Magazine, wie zum Beispiel die Bild-Zeitung, drauf angesprungen. Und irgendwann kam dann der rechte Flügel der Union auch auf die Idee, angeführt von Jens Spahn, dass man so eine Person nicht haben will. Und jetzt, wo sie ihre Position quasi nochmal deutlich gemacht hat im Fernsehen, wo man eigentlich nichts mehr dagegen sagen kann, einfach sagt, jetzt ist alles ausgeräumt, diese ganze Plagiatsscheiße, die da künstlich gezündet wurde, hat auch nicht funktioniert, es ist alles ausgeräumt und jetzt kommt Dobrindt und sagt, er würde ihr den Rücktritt nahelegen. Zum Glück hat jetzt die SPD endlich mal irgendwie einen Arsch in der Hose gezeigt und hat sich klar dafür ausgesprochen, dass sie weiterhin der Kandidat bleibt, dass sie weiterhin gewählt wird. Also es wurde auch Zeit, dass da mal irgendwas passiert in der Richtung. Das hat ganz deutlich gesagt. Und jetzt, heute, kommt dann auch der Merz aus dem Arsch. In altem Angela Merkel-Style, immer das Fähnchen nach dem Wind ausrichten, hat er heute auf der Pressekonferenz gesagt, er findet das Verhalten gegenüber Kandidatin eine ziemliche Katastrophe, mit ihr umgegangen wurde. Und da falle ich dann echt vom Computerschreibtisch, vom Stuhl runter. Digga, du stellst dich jetzt hin und sagst irgendwie, ja, ich find das unmöglich, wie mit dir umgegangen wurde. Ja, du bist der scheiß Bundeskanzler, Digga. Dann krieg mal deinen scheiß Fraktionsvorsitzenden in den Griff. Weil der hat das Ganze nämlich gestartet. Ich bin sehr gespannt, wie diese ganze Sache weitergehen wird. Irgendwie dieses Chaos und dieses Auf und Ab und der Union geht mir mega auf den Sack. Ich bin mal gespannt, wie lange diese Regierung noch zusammenarbeiten kann. Ich glaube, dass viele Leute, dass der SPD hoch anrechnen würden, dass sie irgendwie gegen gerade solche Sachen mal wirklich ja nicht nur der nette Koalitionspartner ist, sondern auch mal Eier zeigt und dagegen angeht, wie sie es ja jetzt auch endlich gemacht haben. Weil ich sage euch, wie es ist, wenn das jetzt so weitergeht über eine Legislaturperiode und der SPD das so weitermacht, dann habe ich große Zweifel, dass sie in der nächsten Bundestagswahl irgendwie über 10% sein werden. Also die schaffen sich endgültig ab mit dieser, wir gehen diese Kacke mit. Okay. Das dazu.
Hast du dir mal überlegt, dass das vielleicht auch so sein könnte, dass auf dem Rücken der möglichen nächsten Verfassungsrichterin ausgetragen wird, dass es gerade keine anderen Sachen gibt, über die man sich aufregen kann oder die man politisieren könnte, weil so an jetzt sich...
Jetzt kommen wir ran.
Na, weil so an sich ist es ja so relativ ruhige Gewässer momentan, würde ich behaupten, oder?
Also naja, es gibt viele Thesen, die sagen, irgendwie das ganze Theater, das Jens Spahn da gestartet hat, dient eigentlich nur, um davon abzulenken, dass er irgendwie still und heimlich dem Untersuchungsausschuss aus dem Weg gehen will, ne?
Das ja, auch. Genau, sowas, ne? Und wenn es hier auf jeden Fall zwei ganz große Verlierer gibt, ist zum einen natürlich unser Bundeskanzler, weil der macht jetzt ein Olaf Scholz-eskes Bild, so. Ich glaube, keiner mochte Olaf Scholz so richtig gerne.
Ja, aber Olaf Scholz hat wenigstens die Fresse gehalten, weißt du? Der hat irgendwie, aber...
Aber der wurde als schwacher Kanzler wahrgenommen,
würde ich sagen. Ja, definitiv, ne? Finde ich auch. So. Schattenkanzler, ja.
So ein Schattenkanzler. Und wenn sich irgendwer ganz klar als ich komme aus den 70ern, ich bin ein starker Mann positioniert hat, dann war das ja wohl der Merz. Und das ist jetzt nicht das Bild, das der gerade abgibt. Und die andere große Verliererin ist natürlich die Verfassungsrichterin, auf deren Rücken das Ganze ausgetragen wird und die da quasi einfach benutzt wird wie so ein Spielball.
Ja. Ich möchte dazu einen Tweet vorlesen. Heute gab es ja diese Bundespressekonferenz, wo Merz diesen ganzen Quatsch erzählt hat. Ich habe es retweetet und zwar schreibt derjenige, Merz hat als Oppositionsführer 3,5 Jahre lang systematisch die gesellschaftliche Stimmung vergiftet und den Wirtschaftsstandort schlecht geredet und beschwert sich jetzt über die schlechte Grundstimmung. Diese ja. Dreistigkeit ist kaum noch zu überbieten. Das trifft es einfach sehr, sehr gut, finde ich.
Weil sie ihm halt jetzt nicht mehr nutzt, ne? So, vorher ja. hat sie ihm komplett ja. einfach Wind in die Segel gegeben und jetzt gerade eben ist das jetzt plötzlich ein Gegenwind, weil sich seine eigene Position geändert hat im Vergleich zu dem, was er eben vorher versucht hat anzufachen und das ja. ist schon, das ist die Konsequenz.
Das könntest du sogar relaten in größerer und mehr shitstormiger Art und könntest sagen, es gibt so einen US-Präsidenten, der eine harte Kampagne gemacht hat, damit es der pädophile Eliten andoxen will, um dann zu sagen, ich mach das jetzt doch nicht. Epstein interessiert niemanden. Also, wenn du Wahlkampf damit machst, dass du andere so durch den Dreck ziehst und Sachen aufdecken willst und du willst geil sein, was weiß ich nicht, und dann machst du das nicht, das beitet dich immer in den Hintern.
Also ja, die Geister, so. Die du riefst, wirst du nicht einfach wieder los. Ne? Das ist ja, einfach auch so in Bezug auf Populismus ist das immer schon auch politisch so gewesen, ja. was auch ja eigentlich in den letzten Jahrzehnten in jedem Land mittlerweile ganz leicht aufgeweicht wurde, einfach immer so. Ne?
Dennis, du bist unser USA-Korrespondent, unfreiwillig. Wie ist denn das eigentlich mit der ganzen Epstein-Sache irgendwie? Weil Musk ja gesagt hat, irgendwie Trump kommt in diesen Epstein-Files vor.
Und, werden sie nie erfahren, oder?
Und Trump sagt, welche Epstein-Files auf einmal? Gibt's ja nicht.
Seit heute oder gestern hat er gesagt, er wird sich damit wieder auseinandersetzen und was veröffentlichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel kommt. Ich denke, das wird ein Nothing-Burger. Und weiß ich, dann releasen die irgendwas von irgendwem, der sowieso schon convicted ist oder wo man sowieso schon was in der Hinterhand hatte. Aber ich glaube nicht, dass du da eine Liste kriegst. Also, das ist der feuchte Traum von allen, ne? 99% der Welt ist Fußabsatz, ne? Und das ist dann halt ein Klassenkampf und das fühlt sich doch auch für jeden normalen Bürger besser an.
Das ist mehr ein Kulturkampf, oder? Weil wenn es ein Klassenkampf genau. wäre, wären es ja die 99% gegen die 1%, aber das
ja, aber
ist
was ich ja noch nicht so richtig. Was ich meine ist, die meisten Menschen auf der Welt sind nicht reich, ne? Und die meisten Menschen auf der Welt haben keine Power. Und die meisten Menschen auf der Welt haben keine Stimme.
Auch
Und
richtig.
dann fühlt es sich irgendwie ganz gut an, das ist dem Anschein nach, so wie man sich das dann auch zurechtredet und sagt, die ganz oben, die sind nur da ganz oben, weil das alles Monster sind. Und jetzt gibt es eine offizielle Liste von diese 100, diese 1000 Leute auf dieser Liste sind garantiert Monster. Und es gibt jemanden, der hat die Monsterliste und jetzt gibt der die nicht preis. Das fühlt sich halt nicht gut an, wenn du halt Wahlkampf gemacht hast, wo du andere dämonisiert hast und gesagt hast, die Monster müssen wir ausschalten. Die müssen wir loswerden. Also ich glaube, er möchte da jetzt irgendwie nichts machen, warum auch immer, weiß ich ja nicht. Ne? Er muss ja nicht mal selber auf der Liste sein oder so.
Irgendwelche
Vielleicht
anderen
steht.
großen Geldgeber oder so von ihm vielleicht auch, so das ist ja.
Genau. Oder vielleicht ist es irgendwie der Neffe von dem Geldgeber und dann fängt
Ja, who knows?
das Gehirnkino an und ne, dann spinnt das Karussell, was weiß ich nicht. Es ist super, super kompliziert. Ich lasse mich überraschen. Ich glaube nicht, dass da was kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Auf der anderen Seite kann es ihm ja jetzt auch egal sein. Also Donald Trump, weil er kann ja sowieso nicht wiedergewählt werden.
Ja.
Ne?
Ja, ne? Hoffen wir mal, dass das auch so ist.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass er das bricht.
Ey.
Ne?
Ich würde das mittlerweile nicht mehr ausschließen, aber
Ja, ich nehme mich
ja.
auch nicht.
Ja.
Ich bin aber Bono.
Bitte?
Ich bin da bei dir. Ich glaube auch, dass der zumindest versuchen wird.
Ja, garantiert. Also da spricht nicht das Geringste dagegen, dass er nicht auch versuchen würde, alles, was in seiner Macht stehende, zu nutzen, um das zu nutzen, was ihm die Chance geben könnte, länger in diesem Amt zu bleiben. Das hat er vorher auch genauso gemacht. Das
Vor
hat
allem
ihm.
kommuniziert, ne?
Ja,
Er
natürlich.
hat Veranstaltungen gesagt, ihr braucht beim nächsten Mal, ihr braucht
Er hat sich die
ihr nicht
Leute
mehr.
auch ganz gezielt zusammengesucht, er hat die da hochgerallied, so, er weiß auch ganz genau, aus welchen Kreisen er da seine Leute bezieht. Warum sollte er die nicht weiter nutzen, wenn die Chance sich ergibt? Warum?
Aber
Er hat es ja vorher auch gemacht. Also, wäre jetzt ein bisschen wild davon auszugehen, dass das garantiert nicht passiert. Das
der
ist
ist
das
aber auch
Einzige,
ein,
ne, wo ich so sage, ey, da wäre ich vorsichtig.
der ist aber auch ein Schnacker. Also,
Auch, klar,
ne?
ja.
Und die meisten Sachen, die groß angekündigt werden, sind nie passiert und werden nie passieren. Hier,
Aber
Crooked Hillary ist immer noch nicht im Knast.
mir würde nur einfach so dieses grundsätzliche Gottvertrauen darin fehlen, zu sagen, nee, der macht das auf gar keinen Fall, weil das kann ich nicht guten Gewissens einfach unterschreiben.
Ich sag ja das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Ich kann
Okay.
es mir nicht vorstellen.
Ja,
Also
gut.
in der
Ich will es mir vor
Hinsicht,
allen Dingen nicht
weil
vorstellen, aber ja.
basierend darauf, wie es bis jetzt passiert ist und wie der halt sein Amt ausübt und auch was er damit versucht zu machen, die schlimmsten Sachen, die man ihm immer angekreidet hat, hat er ja nie getan.
Stimmt
Das ist
auch, ja.
dann ist es immer nicht so weit gekommen. Und dann ist es natürlich auch, ich habe den Namen
Aber
dieser Takt.
manchmal eben schon.
Ja, so Flood the Gates, die machen ja auch unheimlich viel. Ich weiß nicht mehr, wie hat das Rupert Murdoch gesagt? Teil der Trump-Strategie ist es, dass du floodest. Dass du immer im Gespräch bleibst, immer im Discord und mit allem Möglichen.
Klar, ja.
Und wenn dann irgendwann, ich könnte mir auch genauso gut vorstellen, der saß irgendwo auf der Bühne, irgendeiner ruft,
Das ist ja auch das,
dritte
was die Union hier
Amtszeit,
macht.
ja, dritte Amtszeit, dritte Amtszeit. Und Trump, der ist halt nun mal eine charismatische Persönlichkeit, dann steht er da, greift das auf und sagt,
Hat
ja,
direkt
das
mal
ist.
seine Hüte drucken lassen. Trump
Genau.
2028,
Zack.
oder? So. Klar.
Und zack. Dann wird ein bisschen Geld
Bleibst du
gemacht
nachher
und dann
drin?
hörst du
Ja,
nichts mehr davon.
natürlich. Ich traue
Ja.
dem alles zu, was das angeht.
Ja, das ist
Also
der Punkt.
ich lasse
Halte
mich
es auch für eher
überraschen.
unwahrscheinlich, aber
Ja.
ich würd nicht mich hinstellen und sagen, nee, das passiert garantiert nicht.
Nee,
Also,
aber.
ich habe schon wirklich fieseste Sachen hier gesehen.
Aber ich will mich auch nicht verrückt machen über Sachen, die relativ unwahrscheinlich sind.
Das auch, ja.
Ne?
Und die uns jetzt auch nicht so hundertprozentig direkt betreffen, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Weltwirtschaftlich schon, ne? Also es ist schon ein krasses Ding.
Sicher, ja, aber come on.
Ja, aber gut. Lass uns weiterziehen. Ihr wolltet über College Football oder so reden.
Nö, wollen wir nicht. Wir wollten zum Sport- und Fußballbereich kommen. Ja, das ist auch nämlich meine Stimmung gerade. Ich weiß nicht, ob wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, aber ich glaube, es ist diese Woche passiert. Weiser Kreuzbandriss.
Ist diese Woche passiert.
Bono sagt, wir brauchen den in dem neuen System gar nicht. Unser neuer Trainer Horst Steffen hat schon gesagt, dass er ihn wo, also nicht mehr irgendwie hinten, also in der Abwehr spielen lassen will als Außenverteidiger, sondern ihn ins Mittelfeld vorziehen. Für mich ist das immer einer der, vielleicht sogar der Leistungsträger der letzten Saison bei Werder. Gemessen an den Punkten, die man bei den Bundesliga-Tippspielen, an dem ich teilnehme. Da war der immer in meiner Abwehr, weil der immer unglaublich viele Punkte geholt hat. Also Weiser ich muss auch sagen, dass ich finde das neue Trikot ja auch wieder so geil, dass ich es mir diesmal kaufen wollen würde und über Weiser nachgedacht. Das Problem an der Sache ist, ja, er ist halt Kreuzband, das heißt wahrscheinlich Hinserie mindestens weg. Und ja, ich will ja nicht die Nummer drauf haben von einem, der sowieso nicht spielt. Deshalb muss ich nochmal überlegen, wen ich mir da hinten drauf machen lasse. Vielleicht einfach Stevenio Nummer 17. Aber ist auch uncool. Ja, ansonsten hat mir Dennis heute Morgen was geschrieben, irgendwie von Sport.de, glaube ich, dass wir jetzt unseren Mittelfeldregisseur verkaufen für 20 Millionen, was natürlich ein guter Preis ist für Romano Schmid. Aber für mich ja der kreative Kopf der letzten Saison. Auch da zucke ich sehr zusammen, dass wir den jetzt nach den ganzen Verletzungen, die wir jetzt haben, Stage, Duxch, alle länger verletzt, obwohl Stage wahrscheinlich nicht so lange. Justin Ginma hat sich dann auch noch verletzt in der letzten Woche, aber das ist zum Glück irgendwie verpufft.
Das ist eine Prellung irgendwie so, ja.
Ja, das ist nichts Schlimmes. Aber ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe immer noch Schiss vor der neuen Saison, aber Bono fängt mich immer wieder ein und sagt, brauchst du nicht, weil
jetzt soll ich einsetzen, sagst du so?
Okay. Ja.
Also, oh, also ich weiß ja nicht, ob du dahinter noch was setzen möchtest. Also,
ja,
hätte sein können, dass du noch eine emotionale Geschichte zu erzählen hast. Ansonsten
ja, nee, habe ich nie.
Das war's schon an Emotionen.
Ja. Ich glaube, Werder selbst hat auch ein bisschen Schiss, weil die haben ihre PR-Aktivitäten ein bisschen höher gefahren diese Woche. Und gefühlt wird jetzt alle zwei Tage von irgendeinem U17, U19-Spieler gesagt, erster Profivertrag, dickes Werder-Highlight, weil wir ansonsten ja niemanden kriegen. Bis jetzt.
Ja, das ist so ein bisschen das eine. Das andere ist natürlich die Local-Player-Regel, wo du sagen musst, okay, du musst halt in deinem Kader auch immer so ein paar Leute haben, die du selber ausgebildet hast. Das ist gerade in Deutschland ein relativ wesentliches Thema. Und da müssen dann halt Leute einfach im Kader stehen, wenn die langsam gegangen sind vorher oder teilweise jetzt ausgetauscht werden, weil die Älteren halt weg sind oder was weiß ich, dann wird da immer gerne nachgearbeitet. Und gerade fürs Trainingslager muss man klar sagen, wenn man sich den Kader von Werder Bremen anguckt, da gibt's ja auch noch definitiv ein paar Löcher drin. So, das ist ja jetzt, wird wahrscheinlich auch irgendwie keiner groß drumrum diskutieren, wenn du dir jetzt gerade eine Startelf aus diesem Kader zusammenbasteln müsstest, dann würde es wahrscheinlich recht schwierig werden mit einem sicheren Bundesliga-Klassenerhalt. So, das würde ich wahrscheinlich genauso unterschreiben. Aber ich bin der festen Überzeugung, mit so einem Horst-Steffen-System, wenn er das ähnlich aufzieht, wie er es in Elversberg eben die letzten Jahre getan hat und wo er auch angekündigt hat, dass er das Roundabout so für Werder Bremen machen wollen würde, dann fehlen da auch nur noch so 2-3 Planstellen und dann könnte das schon insgesamt ein Kader sein, der definitiv wieder im Bundesliga-Mittelfeld mitspielt. Und da sehe ich jetzt auch bei Verletzungen von Mitchell Weiser nicht so das ganz große Problem, weil wenn wäre der halt, hat er ja auch schon selber gesagt, nicht mehr in der Viererkette eingeplant gewesen als Außenverteidiger, wo du sowieso so ein eigentlich Attacking Fullback da bräuchtest, was Mitchell Weiser jetzt so bedingt ist, sondern du brauchst halt eben auf der Position davor nicht so einen klaren Flügelspieler, also jemanden, der einfach nur die Linie runtergeht und flankt. Dafür wäre Mitchell Weiser exzellent, so weil diese Flankenfertigkeiten gehen auch ein kleines bisschen sicherlich verloren momentan so im Skillset irgendwie der gesamten Bundesliga, einfach weil Flanken für sich genommen nicht so effektiv sind oder keinen so effektiven Weg mehr darstellen, um einfache Tore zu erzielen, wie das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Sondern das, was Horst Steffen braucht auf den Flügelpositionen, ist quasi ein Flügelstürmer. Also jemand, der wirklich von der Flügelposition her einzieht und dann auch einknickt in den Strafraum rein und da selber den Abschluss sucht. Das ist die entscheidendste Qualität, die ein Horst Steffen eigentlich von Flügelspielern haben will. Also diese Geschwindigkeit und Abschlussstärke. Und das passt jetzt auch nicht so richtig wirklich auf dieses Profil von Mitchell Weiser. Ne? Insofern ist das wahrscheinlich gar nicht so ein ganz großer Verlust in der Hinsicht. Außer man hätte da halt versucht, irgendwie so ein bisschen mit Asymmetrie zu kommen. Dann kannst du dahinter halt einen Verteidiger bringen, der jetzt nicht so die Offensivqualitäten hat. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Dementsprechend bin ich da jetzt gar nicht so negativ gestimmt, wie dich das wahrscheinlich anbelangt.
Ich dachte, wie es ist, Bono. Erstens bist du ein viel besserer Fußball-Dude als ich. Also das ist ja wohl ganz eindeutig. Das hilft mir jetzt massiv, dass du das so sachlich runtergearbeitet hast. Bei mir war das jetzt wirklich nicht bewusst.
Okay,
für mich fühlt sich das eher so an und ich glaube, da kommt Steve dann auch aus der Ecke. Wir haben über die letzten 10 Jahre hatten wir echt viele Trainer, ne? Und die wurden viel gehypt, das waren viele Nulpen dann am Ende. Ja. Und dann hattest du Olo Werner. Genau.
Da hat es einfach mal ein paar Jahre funktioniert mit so einem System, ne?
Und das ist ganz genau. Und das fühlt sich einfach so beschissen an, mit dieser Uncertainty jetzt in die nächste Saison reinzugehen.
Aber siehst, und mein nächstes Argument wäre auch gewesen, auch in diesem System von Horst Steffen, unabhängig davon, ob man das jetzt als 4-2-4 interpretiert oder 4-2-3-1 oder so weiter, da wäre auch nicht so eine Idealposition für einen Romano Schmid drin. Also auch der müsste irgendwo außerhalb dieser eigentlich angedachten Positionierung spielen, sollte der nächstes Jahr noch da sein. Dementsprechend ist auch der Verlust gar nicht so herb. Tatsächlich. Also selbst wenn er eine enorme Qualität tatsächlich da reinbringt, aber
so. Müssen aber trotzdem die Rolle neu besetzen und so rein wirtschaftlich sind 20 Millionen nicht.
Nicht viel, ja, das ist richtig, aber wahrscheinlich würdest du es sowieso über so ein halbes Leihgeschäft lösen. Das wäre so. Das
geht gar nicht anders. Wir müssen ja von den 20
Millionen. Aber da hat Werder Bremen auch ein relativ großes Pfund tatsächlich mittlerweile auf der Habenseite, weil sie ja dann eben für Spieler auch noch in ein paar Wochen, also kurz bevor Saisonstart oder sowas, oder sogar bis Ende der Transferphase haben sie das große Pfund, sagen zu können, hey, du kannst hierher kommen und du kannst hier die ganze Zeit spielen auch. Du kriegst hier maximale Spielzeit in der Bundesliga, weil wir da nicht so viele andere Leute dafür haben.
Laut L'Équipe sind wir ja an Samuel Mbangula dran, belgischer U21-Nationalspieler. Das genau, der würde ja in dieses Steffen-Profil reinpassen, nämlich ein Flügelstürmer quasi.
Genau.
Vor allen Dingen viel Gutes von dem, was mir ein bisschen komisch vorkommt, ist, dass angeblich Juventus ein Angebot in Höhe von 8 Millionen abgelehnt hat.
Ja.
Ja, und ich weiß gar nicht, wie wir 8 Millionen aufbringen.
Aus einem ganz einfachen Grund. Weil scheinbar ist auch in dieser Kommunikation, wird ja Ewigkeiten gesagt, Werder Bremen muss einen Transferplus von 7,5 Millionen irgendwie. Scheinbar stimmt das nicht hundertprozentig. Scheinbar hat Werder Bremen gerade eben schon so ungefähr ein Budget von so 8 bis 9 Millionen, was sie für Transfers ausgeben könnten. Plus, minus halt irgendwas, was dann noch draufkommt. Wie das irgendwie finanziert wird oder gegenfinanziert wird über irgendwelche weiteren Kredite. Aber das scheint tatsächlich so ein bisschen, also nicht ganz so klar zu sein, wie man das sonst angenommen hat in den letzten Wochen.
Okay.
Hört man branchenintern.
Du bist einfach am Puls der Zeit, ne? Ja, ich hoffe, dass vielleicht noch der ein oder andere Überraschungstransfer passiert. Paul Wanner war schon lange bei uns im Gespräch, eine Laie von Bayern München. Jetzt hat Bohlen mir erzählt, Bayern München ist auf die Idee gekommen, irgendwie, dass, ja, wenn Musiala verletzt ist, man vielleicht auch den selber behalten will. Heute habe ich gelesen, HSV hat auch Interesse hinterlegt.
Relativ viele haben da Interesse hinterlegt,
ja,
aber.
Ist ja auch ein geiler Spieler.
Pension Compagnie sagt, pass mal auf, wir gehen jetzt erstmal ins Trainingslager, wir nehmen den Jungen einfach mal mit. Ne, tatsächlich mehr oder minder Jahrhunderttalent, aber auch nicht so häufig beim FC Bayern und ist auch schon eine Weile her, dass so jemand mal bei uns selber durchgekommen ist. Jetzt gerade eben ist eben diese Kaderstelle einigermaßen frei, weil Nick Woltemade ist noch nicht da, Thomas Müller ist raus, Jamal Musiala ist auch raus, passt jemand einigermaßen in das Profil rein, komm doch einfach mal mit und zeig mal, was du kannst, Junge.
Ist auch eine krasse Sache, so, ne, dieses Bayern-Transfer-Poker diese Saison. Ja. Also gefühlt werden die von jedem verarscht.
Also. Ja, die vor allen Dingen, aber wie sie bei Woltemade sich jetzt benehmen, ne, ist halt auch unter aller Sau, das muss man leider sagen, ne. Also die Pressekonferenzen, wo er quasi dann schlecht geredet wurde von, wie heißt der Obermufti da?
Hoeneß?
Nee, der andere, der
Sport.
Nein, Mann, der Sportdirektor, der
Max Eberl.
Ja, Eberl. Max Eberl, der gesagt hat irgendwie, ja, der ist doch nicht mehr als 40 Millionen wert, weil eigentlich stolpert der doch nur im Strafraum rum und so nach dem Motto.
Ah ja.
Das ist halt auch kontraproduktiv, ne? Also als Spieler würde ich sagen, ja Leute, dann fickt euch, dann bleib ich halt bei Stuttgart irgendwie. Aber scheinbar
vielleicht ist die Strategie auch mit ihm schon abgesprochen, ne? Weil so wie man es hört, hat ja wohl der FC Bayern schon mehr oder minder auch eine Einigung mit ihm persönlich getroffen.
Ja.
Was insofern schwierig ist, als dass sein aktueller Arbeitgeber halt einfach der VfB Stuttgart ist, der dann eigentlich erst kontaktiert hätte werden sollen. Aber naja, ne? So.
Aber es wurde scheinbar jetzt in der Woche ein zweites Angebot abgegeben, was wieder abgelehnt wurde.
Genau.
Tja.
Für Max Eberl sind das damit zwei Saisons in Folge, wo der echt nicht die geilste Figur macht. Ne? Letztes Jahr mit Trainer Nummer 7 war immer unser Wunschkandidat. Die anderen haben wir nur aus Spaß kontaktiert. Und dann jetzt läuft's auch nicht so richtig rund. Ich habe gerade gesehen, Liverpool will den Diaz nicht geben. Es läuft nicht. Aber ich genieße das mal für den Moment.
Ja, vielleicht macht Liverpool das auch ein bisschen anders, wenn Ikitike da auf... Nee.
Noch irgendwas zum Thema Fußball, was eine interessante Entwicklung ist, was mich immer wieder freut, ich weiß, dass wir viele HSV-Fans haben, die hier zuhören, dass Bono, und da habe ich gesagt, an diesen Worten musst du dich auch messen lassen, und daran werde ich auch ihn messen für seine zukünftige
Karriere
als Fußballexperte, Karriere, genau. Er hat gesagt, der HSV wird mit großem Abstand Letzter in dieser Bundesliga-Saison. Aber das war
erwartet.
Das war vor dem Transfer jetzt von dem Red Bull-Stürmer, wie heißt er, dem Dänen?
Poulsen.
Josef Poulsen. Ja. Ne, oder ja. Juraj, wie er dann auch irgendwie auf seinem Dänemark-Trikot stehen hat. Macht keinen großen Unterschied, weil einfach das, was du da als Stürmer von dem kriegst, Gut, was das Anlaufverhalten angeht, ist das vielleicht interessanter, aber wenn der Rest aus dem Mittelfeld nicht hinterherzieht oder auch nicht die Qualität hat, ist das egal. So, das ist jetzt, der hilft dem HSV nicht so maßgeblich. Der, ja, schließt nur einfach so ein bisschen die Lücke, die Davy Selke hinterlassen hat. Was ein bisschen absurd ist, das zu sagen, aber in Zweitliga-Zeiten wäre das relevant gewesen.
Und sie zahlen ihm in 2 Jahren mehr, als Davy Selke in 3 Jahren gewollt hätte. Das, ja. Er weiß nicht, ob ich mich so rum entschieden hätte, weil, ja, lieber das, was funktioniert, als irgendwas Neues zu probieren. Aber gut. Er geht jetzt zu Guy.
Und also, Yusuf Paulsen ist schon besser als Davy Selke, Entschuldigung.
Ja. Denken die HSV-Offiziellen offensichtlich auch.
Und da, das ist eine der wenigen Sachen, die richtig gemacht haben.
Okay.
Und Davy Selke auch. Alle haben es richtig gemacht.
Ja, Davy Selke auch. Bestimmt, ja.
Ja. Jeder hat es richtig gemacht.
Können sich alle auf die Schultern klopfen.
Ja.
Kann man dann auch kommen sagen. Wir zu Dennis Lieblingsteil, unserem Wrestling-Part.
Stuart.
Wir haben in der Woche ist viel passiert, liebe Wrestling-Fans. Was haben wir, liebe Wrestling? Ich bin schon in meinem
wow.
TikTok-Kanal schon wieder.
Dieser Abschnitt wurde euch übrigens präsentiert von
Heelturn.de.
Boah, habt ihr da eine Seite, mit der ich als Nicht-Wrestling-Fan lernen könnte, was Wrestling so macht?
Nee.
Okay. Gut, dann habe ich keinen Sale hier geschaffen und halt bitte die Klappe.
Wir gucken jetzt auch AEW. Ich habe diese Woche wieder damit angefangen, einfach weil die WWE momentan relativ wenig zu bieten hat. Roman Reigns ist am Montag bei Raw zurückgekommen.
Für ein Tag-Team-Match. Geil. Für
wahrscheinlich ein Tag-Team-Match beim SummerSlam.
Wow.
Ursprünglich war ja eigentlich geplant, ihn gegen Seth Rollins antreten zu lassen, der aber nun irgendwie eine Knieverletzung hat. Wobei es auch schon wieder Gerüchte gibt, dass das ein Work ist und dass er wahrscheinlich bei Punk gegen Gunther eincashen möchte. Völlig überraschend, weil alle denken, er ist verletzt. Also das wäre natürlich Booking Masterclass, aber ja,
ich habe mal gesagt, dass die gesamte WWE in den letzten 2 Jahren Work ist. Also
ja, eben. Ja, also die WWE heute Abend, heute Nacht gucken der Bo und ich wieder Smacky D, wie wir es nur noch nennen, abfällig. Es soll abfällig sein, Smacky D, weil es einfach SmackDown nicht mehr ist. Und ja, ich muss ehrlich sagen, die letzten Monate waren einfach nicht so geil. Entweder hat Triple, dreifach H, wie wir ihn nur noch nennen, sein Mojo komplett verloren oder irgendwie TKO, der neue Besitzer der WWE, redet da zu viel rein. Man weiß es alles nicht, aber es ist einfach qualitativ nicht so hochwertig. Ich hab heute ein Video aufgenommen, was morgen auf meinem TikTok-Kanal kommt. Da geht es darum, dass warum so viele WWE-Fans, gerade so diehard WWE-Fans immer die AEW schlecht reden müssen. Weil im Prinzip sind doch 2 geile Ligen, nicht nur für den Wettbewerb besser, nicht nur, dass die WWE sich da mal ein bisschen wieder mehr bemühen müsste, sondern auch, 2 Wrestling-Ligen ist besser als 1 Wrestling-Liga, weil, wenn man Wrestling-Fan ist, hat man da vielleicht Spaß dran, so. Stimmt. Aber wie dem auch sei, ich gucke jetzt wieder AEW, Boden hat mich so ein bisschen mitgerissen mit seinem Enthusiasmus, der Pay-Per-View soll toll gewesen sein, am Mittwoch haben wir Dynamite geguckt, ist schon sehr unterhaltsam. Es wirkt einfach frischer und enthusiastischer als die wöchentlichen Shows der WWE. Und ja. Habe ich noch irgendwas vergessen in meiner kleinen wöchentlichen Zusammenfassung, Bono? Ist noch irgendwas anderes Spannendes passiert? Außer, dass wir heute wieder die gesamte SmackDown Tag Team Division sehen werden, die so unfassbar unterhaltsam sind. So Fraxium und so, unser Lieblings-Tag Team. Fraxium!
Ich bin auch schon also unfassbar gehypt. Und ja, also vielleicht gehe ich gleich einfach pennen. So, es ist
ja.
Also nein, mache ich nicht, aber ich hätte trotzdem, alleine schon im Blick darauf, hätte ich eventuell Lust dazu. Hast im Grunde alles schon gesagt, ne? Also AEW ist einfach super, weil ist genauso professionelles Wrestling, teilweise ein bisschen anders natürlich gemacht, weil jetzt nicht ganz so riesig auch wie der Branche-Primus der WWE, der ja auch versucht, einfach gerade diesen Markt komplett leer zu fegen und zu dominieren, einfach als quasi Monopolstellung. Aber es ist, ja, wenn man sich einfach nur für professionelles Wrestling als solches begeistern kann, ist AEW gerade eine richtig tolle Sache, die auch ein bisschen frischen Wind da reinbringt. So, die jetzt auch nicht das Beste der Welt ist oder so, aber wenn man da Bock drauf hat, kann man einfach genießen, so. Und das reicht ja häufig schon.
Gut. Dieser kurze Ausflug in den Wrestling-Bereich wurde euch präsentiert von bono.de.
Ich habe so eine Webseite nicht und mache
ich
auch nie.
Das wäre aber cool, wenn du eine hättest, finde ich.
Nee, lass mal. Ich wirklich, also selbst Präsentation liegt mir gar nicht.
Die du mir, die müssen, ich glaube, ich werde daraus dir einen Blog basteln. Mal gucken, bono.de noch frei. Das ist wahrscheinlich Bono. Der YouTube-Bono wird die haben, oder? Ich guck mal in bono.de.
Gut, das ist eine gute Frage, weiß nicht. Es gibt ja ein paar Leute auch, die diesen Namen haben. Auch Sunny Bono, also der Typ von Cher.
Bono ist Food. Food-Qualität für ihre Gesundheit.
Boah. Was? Also Burger King einfach, oder?
Nee. Magnesiumkapseln, ja. Was NAC heißt, weiß ich nicht, Nahrungsergänzung.
Nee, also mit so einem Scheiß, den möchte ich nicht. Nein, nein,
vielleicht
nein.
Ist Bono EU-frei
das
oder so.
Nicht, das wird hier das nicht promoted.
Das machen wir, komm Bono, wir beide.
So ein ekelhaftes das wird Zeug.
Das wird ganz groß. Bono. Irgendwas. Bono. Ninja wäre noch geiler. Da sehe ich dich.
Was ist das denn für eine Scheiße?
Bono. Ninja.
Ist frei. Auch den Fußballtorhüter Bono.
Website nicht erreichbar, verdammt.
Alter, Bono.de hat richtig viele Nahrungsergänzungsmittel. Ich fühle mich vollkommen erschlagen.
Ja. Ich gehe da nicht drauf einfach. Ich bin da auch nie drauf gewesen. Also einfach so wenig Interesse. Das ist
Business, kannst du ruhig zugeben, Bono. Ist einfach dein Business.
In so, Online- wir gehen weiter zum. Nur ganz kurz, ein Online-Shop, um Knoblauch zu kaufen. What the fuck?
Klingt geil.
Ja, mega. Bono.de.
Für Knoblauch, einfach nur Knoblauch. Ja, getrockneter Knoblauch oder irgendwie schon einfach frischer Knoblauch, der dir gesendet wird?
Nee, das waren Pillen und Flakes und
Knoblauch, so. Knoblauch-Pillen? Ja. Was ist denn für eine Scheiße?
Keine Ahnung.
Flakes muss ich wieder an die Haare von, wie heißt sie, unserer Lieblingswrestlerin denken.
Valkyria, ja, okay.
Gut, wir gehen weiter zum Gaming, ihr Lieben. Und Bono, ja, vielleicht möchtest du selber erzählen, hat eine, ich würde sagen, historische Football-Saison oder College-Saison hinter sich. Ich hab ihm
gesagt, mehr als eine Saison. Das ist eine ganze Karriere, die ich gespielt habe.
Ja, so, ne? Ja. Erzähl, Bono. Ich hab's live miterlebt, größtenteils.
Ich habe mich dafür entschieden, halt einfach einen Quarterback zu spielen. Und wenn man College-Football spielt, dann musst du halt das ganze College über durchspielen. Und das sind so, je nachdem, 3, 4 oder sogar 5 Jahre. Kommt so ein bisschen drauf an, ob man zum Einsatz kam oder nicht. Das heißt, also du hast auch nur so 3, 4 oder 5 Saisons dann mit dem jeweiligen Spieler, die du durchspielen kannst. Mhm. Und so eine Saison ist dann, besteht dann je nachdem, so aus der standardmäßigen Season vielleicht so aus 14 Spielen ungefähr. Dann kommen noch Bowl-Games oder gegebenenfalls Playoffs dazu. Aber das hängt wieder davon ab, wie gut ist halt das Team. Die Leute, die sich ein bisschen mit dem College-Football auskennen, werden das wissen. Also das ist jetzt auch nicht eine riesige Anzahl an Spielen, die man dann da komplett absolvieren müsste. Und da habe ich mich auch komplett reingenördet, ne? Da bin ich komplett in die ganzen Trainings reingegangen. Ich habe mir wieder die ganzen Defenses, die ganzen Strukturen angesehen. Also das ist so Football ist, würde ich für mich sagen, nach Fußball einfach die einzige Sportart, wo ich mich auch öffentlich zu äußern würde mit irgendeiner Form von zumindest grober Expertise, die ich mir da selber zuschreiben würde, was ich in den seltensten Bereichen sowieso selber tue.
Und, ich erinnere mich an viele Nächte, wo wir über Hobbyhorsing geredet haben und du hast da echt viele Details gehabt.
Das wäre geil auch. Also da würde ich reingucken, auch so in so tatsächlich reales Quidditch oder so, aber das ist ein anderes Thema. Das habe ich mal Videos zu gesehen, dachte ich so, Alter, ey, ich will mal reales Quidditch spielen hier einfach. Das fände ich irgendwie geil. Das gibt's ja auch irgendwo in Frankfurt.
Bono.de wäre einfach so deine Hobbyhorsing-Homepage. Oder du wärst Hobbyhorsing-Weltmeister. Das ist so peinlich, du kannst es niemandem erzählen. Das ist einfach der
Beste der Welt. Ja gut, ich bin FIFA-Europameister, ne? Das ist auch wieder so ein Thema, wo du so sagst, ja, ein paar Leute
jedes finden Mal, wenn du das sagst, möchte ich irgendwie 10 Euro haben von dir. Ja.
Ja, redet ja auch 10 Euro. Drüber, ne? Ja. Ich aber als FIFA-Europameister kann alles einleiten mit ich als FIFA-Europameister.
Dritter bei der WM, das unterschlägst du immer. Ich habe das recherchiert. Ja. So. Okay.
Alte Kamellen, die du hier rausholst. Jedenfalls ja, College-Football dann eben für die paar Jahre war großartig. Habe ich total enjoyed, habe am Ende bei einem Super-College gespielt, habe auch National Championship mal geholt. Jetzt keine direkten irgendwie persönlichen Titel, einfach nur, weil ich der beste Quarterback in dem Spiel war, aber war ich nicht. Ich drehe dann immer den Spielgrad oder den Schwierigkeitsgrad einfach direkt aufs Maximum, weil das ist dann Heisman, weil ich spiele schon seit ein paar Jahren Madden oder dann eben College-Football. Und dann will ich das für mich auch immer einigermaßen schwierig gestalten. Und jetzt kann ich am Ende eben von dieser College-Season, kann ich diesen Spieler nehmen und kann ihn ins neue Madden übertragen. So, aber das neue Madden kommt eben erst in 3 Wochen raus. Und dann kann ich in diesem neuen Madden, werde ich dann gedraftet mit genau diesem Spieler, der auch genau diese ganzen Sachen halt durchlaufen hat, die ich im College-Football mit ihm als Karriere hatte und kann dann da meine ganz normale professionelle Football-Karriere weitermachen. Und da habe ich schon Bock drauf. Und das ist einfach ein Feature, wo ich sage, das ist großartig. Das macht einfach für sich genommen schon Spaß.
Das gibt's noch nicht in EA, also in FC?
Nee, das gibt's. Aber das liegt auch daran, dass EA FC halt immer schon einfach nur EA FC war. Da gibt's kein irgendwie School-Football oder so, weil das existiert im Fußball ja nicht so sehr.
Nee, das nicht, aber es gibt so einen Karrieremodus, oder? Also.
Genau, ja, es gibt schon einen Karrieremodus, aber da fängst du dich notwendiger Mannschaft oder so an. So diese Strukturen sind da nicht irgendwie als eigenes Spiel oder irgendwas Großes dann strukturiert tatsächlich. Kannst du nicht irgendwie Junioren-Bundesliga spielen? Also bisher noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber ja, mal sehen. Ja, das war meine College-Football-Experience soweit. Ich habe sie teilweise geliebt und teilweise ein bisschen gehasst, weil je nachdem, zu welchem College ich gegangen bin, manche wollten mich spielen lassen, manche nicht. Und deswegen hasse ich immer noch und Georgia.
Persönliches Georgia-Trauma, ich wollte es gerade sagen. Weil die haben
ihn einfach. Die haben mich geholt, haben gesagt, ey, hier kannst du herkommen, dann kannst du eventuell, vielleicht bist du auch nur Quarterback 2, aber wir geben dir die Chance dafür, dass du dafür competen kannst. So, da muss man dann immer über so Minispielchen und wenn man sich im Training anbietet und so weiter, ne, wie das in Sportspielen so ist. Und dann hat mich aber einfach der Coach die ganze Zeit gehasst und hat gesagt, nee, alles klar, ich mache aus dir einfach einen Quarterback 3. Und dann saß ich nicht mal auf der Bank für die meisten Spiele. Da habe ich gesagt, alles klar, ich hasse euch. Und seitdem hasse ich die. So. Und das ist dann auch ein Hass, der überträgt sich dann auch in die Realität bei mir, muss ich so ehrlich sein. Ich finde jetzt einfach real scheiße. Ich finde jetzt alles, was aus Georgia kommt, erstmal kacke. Damit müssen wir jetzt leben.
Okay, weirdo.
Die sind einfach weird. Und scheiße.
Du hast, bevor du jetzt noch irgendwie eine Stunde hier rumheulst, gegen das arme Georgia, kommt das zweite
Spiel. Fertig gemacht.
Okay. Kommt das zweite Spiel auch von dir. Du hast dir nämlich gestern in meinem Beisein Warhammer 40k Rogue Trader gekauft. Ich dachte mal, das ist ein Hack and Slay, aber ist es nicht.
Es ist ein CRPG.
Exakt, ist ein CRPG, ja. Ne? Also etwas, wofür ich sowieso auch in den letzten Jahren immer schon einigermaßen anfällig war. Und geil. Mit Warhammer 40k kenne ich mich insofern aus, als dass ich da auch seit einer ganzen Weile in der Lore drin bin und eben auch schon relativ große Teile einer eigenen Armee habe, also ne, von tatsächlichen Miniatures, die ich selber zusammenbaste, zusammenklebe und dann auch anfange eben zu besprühen und einfach zu bemalen und so weiter.
Oh, kannst du das richtig gut?
Nee, ich kann das überhaupt nicht richtig gut, aber ich mach's trotzdem gerne. So, das ist so ein bisschen wie Bumsen. So, man muss es nicht richtig gut können, um da Spaß bei zu haben. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist richtig.
Und wenn ich jetzt nicht gesagt haben will, dass ich schlecht bumsen könnte. Könnte ich auch, ne? Aber das ist ein anderes Thema.
So. Ich finde, das ist ein richtig geiles Hobby. Ich finde das super, super geil. Ich würde das super gerne selber machen, aber weil ich so ein Körperklaus bin.
Warhammer oder?
Okay. Also Warhammer 40k, ich kann gar nicht malen, ich kann gar nichts kleben. Also das sieht alles furchtbar aus. Du siehst keinen Unterschied zwischen dem, was meine Kinder machen und ich.
Aber das ist Übung. Das ist tatsächlich viel Übung. So, ich war auch nie irgendwie jetzt künstlerisch oder sowas groß versiert. In keiner Art und Weise oder handwerklich auch. Also bestenfalls mal so ein bisschen do-it-yourself, ne? Aber jetzt nicht viel. Im Sinne von, ich nur wieder mal eine weiß nicht, Glühbirne auswechseln und so weiter, das geht. Oder mal eine Schraube ziehen. Aber also das ist auch einfach was, das kommt ein bisschen mit Routine und das finde ich auch ganz spannend, oder? Weil je nachdem kriegst du auch teilweise so tatsächliche Einsteiger-Sets, wenn du damit noch nie irgendwie Berührung hattest mit diesem ganzen Miniaturbau-Ding. Und dann hast du auch deine Chance, die einfach komplett zu versauen, wenn du da Bock drauf hast. So, das ist dann.
Ich finde das ja auch ein Mega-Hobby, ne? Und ich habe immer Bock, ich habe das ja mal bei Sascha und Michelle gemacht, da haben wir mal so Figuren bemalt. Und ich habe auch meine Horst-Figur hier, die mir Mpox ausgedruckt hat, angemalt. Und ey, ich bin da genauso, glaube ich, wie Dennis. Ich habe auch gar nicht die Ruhe dazu, ich bin zu zappelig. Aber meine Lieblingskollegin in meiner neuen Schule hat einen Mann, dessen Hobby das ist. Und ich habe überlegt, ob ich da vielleicht einen Vlog draus mache. So von wegen, Kröber fängt bei null an und hat dann jemand, der das kann, so neben sich. Und der erklärt ihm das und so, hätte ich Bock drauf. Da einfach mal ein neues Hobby zu beginnen. Weil ich finde das ein geiles Hobby. Und diese Warhammer-Welt.
Ja,
ich habe mich ja selbst korrigiert, musste jetzt nicht nochmal draufschlagen, ja?
Nein, der Europameister ist einfach zu schnell.
Er denkt halt einfach, er ist was Besseres und er ist es auch. Aber egal, ich werde das vielleicht mal, ich werde ihn mal fragen, der Sven ist ein ganz lieber Kerl und vielleicht wird der mich für dieses Hobby begeistern. Ich würde es gerne machen, aber ich bin genauso wie Dennis. Aber ich glaube, ich bin noch ein bisschen besser als Dennis, weil ja, Dennis klar. Ist echt ein Körperklaus.
Ist
aber
wirklich so.
Ich habe einfach nicht die Ruhe und ich mal immer irgendwie. Damals hat mir ja der
Sascha. Muss ich erstmal basteln, ne? Das ist der entscheidendere
unten,
Part.
So. Ja, ich bin jetzt beim Anmalen, ne? Aber okay, von unten nach oben malst du die Farben und dann habe ich wieder auf die untere Farbe irgendwie mit roten Klecks gemacht und dann muss ich das wieder trocknen lassen, übermalen. Ganz schlimm. Traumatisch, würde ich fast sagen.
Aber auch da gibt es eben unterschiedliche Figuren, die unterschiedliche Schemata benötigen und die auch eine unterschiedliche Komplexität in der Bemalbarkeit haben. Das muss man halt auch sagen. So, es gibt da einfach ein paar Armeen, wo du schon vorher weißt, wenn das halt die Figuren sind, die du anmalst, die sind für Anfänger halt ein bisschen schwieriger zu bemalen. Da gibt's auch entsprechende Tierlists, kannst du dir alle angucken, gibt's im Internet alle groß bewertet. Das ist ein, wenn du entsprechend mit YouTube und so weiter vorgehst, ein relativ einsteigerfreundliches Thema auch. Würdest du hinkriegen. Kriegt jeder hin, weil wenn ich's hinkriege, kriegst du es auch hin.
So. Das macht dich mal nicht so schlecht.
So meine Logik dabei. Ich hatte in Kunst wirklich als letztes nur eine ganz geschmeichelte 3 und die war so
Ja, siehst du, ich hatte in Kunst meistens eine 2 sogar.
Siehst du,
haben sie also Genius geschafft ab der 6. Klasse. Auch Musik, das gab's dann nicht mehr. Wir haben dafür Handwerken, technisches Zeichnen.
Wow.
Und
technisches Zeichnen an der Schule.
Ja, technisches Zeichnen.
Krass.
Das war ich bin auf eine KGS gegangen, also auf so eine Gesamtschule mit allen Zweigen, eine Hauptreal und Gymnasium. Und das haben die dann so aufgeteilt, dass wir dass die Gymnasialschüler auch mal mit den Hauptschülern sich Kurse geteilt haben und so weiter. Und bei Handwerk haben sie dann einen Unterschied gemacht. Die Haupt- und Realschüler, die mussten in richtige Handwerkskurse und wir mussten technisches Zeichnen lernen. Mhm. Und da, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich die ganze Zeit da mit so einem ganz wilden Mega-Dreieck rumgefuchtelt habe, auch nicht verstanden habe, was ich machen soll. Mhm. Und ich habe mich nur darauf gefreut, dass am selben Tag war auch der Kochkurs. Und da hatte ich immer Bock drauf.
Nice, du hattest Kochen in der Schule?
Ja, Kochen und gesundes Essen.
Boah, ich hatte irgendwo in der dritten und vierten Klasse oder so, hatte ich Häkeln und so und so, oder Textil hieß das.
Das habe ich auch gemacht. Ich habe von meinem Taschengeld die örtliche Näh-Oma bezahlt und die hat mir dann immer die Sachen zu Ende gehäkelt. Da habe ich mal eine Eins bekommen.
Boah, musstest du nicht in der Schule auch mal was vorhäkeln, sodass sie dann auch überprüft, was da ist? Nee, so clever waren die nicht.
Sehr langsam.
Ich habe da so ein bisschen über die Schulter.
In der Schule, okay. Und dann immer so häkel ich das auch zu Hause. Wir dürfen ja nicht viel überlegen.
Eieiei.
Aber mit meiner Mafia-Methode bin ich durchgekommen. Aber ja.
Kapitalismus ausgenutzt, ey, wirklich.
Ja, so bin ich, ne?
Dennis.
Erzähl mal über Rogue Trader, wie ist es denn?
Okay, ja, also ist tatsächlich einfach ein CRPG, wie man sich das auch einfach von großartigen so Rollenspielen in der Art und Weise hat denken können. Ich habe es jetzt auch erst ein paar Stunden gespielt, deswegen will und kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber es fängt natürlich komplett auch die Atmosphäre eigentlich ein, was man so in Warhammer 40k hat, diesem kompletten sehr, sehr dunklen Universum, wo auch nicht so richtig gut ist. Und es gibt eine ganze Menge einfach entscheidungsmäßige Freiheiten, so wie man sich das auch wünscht, dass dann eben Konsequenzen aus den eigenen Handlungen erwachsen, dass man unterschiedliche Charaktere dabei hat, dass man immer eine Gruppe mit durchzieht, dass es eine einigermaßen epische Story-Quest auch ist, der man so nachjagt. Das ist schon genau das, was man als jemand, der halt auch Ewigkeiten in den letzten Monaten sowas wie Baldur's Gate 3 und so gespielt hat, schon auch eine sehr, sehr angenehme Abwechslung und etwas Neues. Deswegen hat mich's sofort angesprochen und ich kann sagen, ey, gerade im PlayStation Store, ich spiele das Ganze auf PS5, muss ich dazu sagen, weil ich so Sachen einfach gerne auch auf meiner Konsole spiele, wenn ich die Chance dazu habe, ist das auch gerade alles um 50% reduziert. Insofern, wenn ihr da Bock drauf habt, wäre jetzt eine Chance, da einfach mal reinzugucken.
Wirkt das einem eigenen Ruleset oder ist das sowas wie D&D 5e?
Das ist ein halb eigenes Ruleset eigentlich. Also das ist nicht, das funktioniert eben so mit eigenen Aktionspunkten und auch eigenen, tatsächlich so Laufen und so weiter, wie man das gegebenenfalls eben auch aus sowas wie Divinity oder sowas vielleicht kennt, was ja die Entwickler von vor Baldur's Gate gemacht haben oder anderen CRPGs. Aber es folgt jetzt zumindest meines Wissens nach, also definitiv nicht 5e und auch keinem anderen Regelwerk, das ich sonst je gespielt hätte. Aber kann es nicht 100% ausschließen, weil jedes D&D oder Pen and Paper Regelwerk kenne ich jetzt auch nicht.
Warhammer ist so ein geiles Universum, weil das alles so Giga-Chats sind, aber an sich ist es echt also es gibt so fiktionale Welten, wo ich mir denke, da möchte ich auf gar keinen Fall drin leben. Warhammer 40k ist auf jeden Fall dabei.
Das Turbo-Scheiße, ja, auf jeden Fall. Also,
Gottes Willen, ne, wir lebten da freiwillig. Also,
aber genau deswegen Henry lohnt Kevin. Es sich ja auch für so ein Spiel, ne, das ist halt,
Eher Dark Souls leben oder Warhammer 40k, was sagst du?
Ja, Warhammer 40k trotzdem.
Ja, sicher. Also,
als jemand, der nicht viele Berührungspunkte mit Dark Souls hatte und relativ viele mit Warhammer 40k, würde ich eher sagen, ich würde 40k nehmen, weil da würde ich mir meine Nische schon ein bisschen eher suchen, um noch ein paar Wochen zu überleben. Aber das so, ja, ne?
Das ist echt schwierig. Ich könnte es jetzt nicht so mit Gewissheit sagen. Okay, ich glaube, ich wäre eins von den Kindern, das direkt bei Geburt weggeworfen wurde im Warhammer.
Das wäre eher so das 300-Universum, glaube ich, was du jetzt meinst.
Das ist auch bei Warhammer so.
Ach echt?
Warhammer ist nur, also Warhammer ist, wenn du in dem gesamten Warhammer-Universum etwas suchst, was moralisch irgendwie gut ist, bist du im kompletten Universum falsch.
Ja, das ist.
Gibt es nicht. Gar nichts.
Der gibt solche Highlights, Steve, der Imperator, also für die menschlichen. Der
Gott-Imperator, Entschuldigung.
Der Gott-Imperator, ne?
Ich werde mir diese Häresie nicht länger geben.
Ja. Da wird es wieder mal Zeit für einen Krieg. Der braucht zum Beispiel, der ist quasi gehirntot auf seinem Megastuhl und damit der lebt, werden, wie viel sind es, 10.000 Kinder am Tag oder
ich so? Ich glaube 1.000. 1.000 Psyker sind es, aber
genau. Also es ist wirklich ein richtig schlimmes Universum.
Okay.
Ja.
Ich entschuldige mich gerade mal bei der Community, weil ich gerade auf X aus Versehen was habe ablaufen lassen. Ich habe einen Tweet gesehen, dass Christian Wolf und Jan Laik irgendwie gerade aneinander geraten sind und das wohl eskaliert ist. Und sie haben sich jetzt zusammen in einen Podcast gesetzt. Vielleicht noch eine kleine Zwischenanekdote zwischen den Spielen, die ich am Anfang eigentlich erzählen wollte, aber vergessen habe. Ich folge ja schon lange Christian Wolf und ihm wird ja vorgeworfen, irgendwie Narzisst zu sein. Das mag alles sein, ist mir total scheißegal. Der ist ja auch sehr umstritten, muss man sagen, mit seiner More Nutrition-Nummer. Aber es ist mir total scheißegal, weil ich folge den schon länger, der gibt gute Tipps zum Abnehmen. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen sein Buch sogar gekauft. Und also es ist viel Theorie drinne, aber auch ein paar coole Rezepte. Und ich habe heute eins von seinen Rezepten einfach mal direkt ausprobiert und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben selber einen Teig zusammengemischt. Sonst hatte ich immer so Teig zusammen Dinge, wo man einfach nur ein bisschen Wasser reinmachen musste. Und habe es heute gegessen und die Pizza war so lecker. So lecker.
Schüttelpizza.
Nee, also ist ja, also ist natürlich auch More-Produkte drin, dieses Sahneprotein, was die haben. Mhm. Und alle möglichen Zutaten, aber das hat so gut geschmeckt. Am Anfang habe ich gedacht, was ist das denn irgendwie? Das wird ja gar nichts. Und dann ist das im Backofen so aufgegangen, diese Pizza, und die war so lecker, dass ich darüber nachgedacht habe, mir gleich noch eine zu machen, aber ich nehme ja wieder ab, habe schon wieder 2 Kilo runter übrigens, läuft bei mir. Ich wollte nur sagen, ja, also ich bin da egoistisch, was sowas angeht, und auch wenn ich alles scheiße finde, ich bilde mir immer eine eigene Meinung, und er hat ja für mich einen Zweck, ich habe ja was davon, so, ne? Und da kann der von mir aus auch das Arsch des Jahrhunderts sein, aber ich nehme da was mit für mein Abnehmen. Aber ich werde mir den Podcast angucken, weil Jan Laik ist ja menschlich auch ein bisschen, sagen wir mal, kontrovers zumindest, ne?
Das könnte lustig werden. Ehrlich zu sein, wer ist
ja, Jan Laik? Ist so ein DJ irgendwie, und der war auch ganz oft im Trash-TV schon.
Die
sagen
die beide nichts, aber
da hat er irgendwie, ich weiß noch, der war bei, als ich noch mit Svenja, also meiner Ex-Freundin zusammen war, haben wir das immer geguckt, so, was war das nochmal? Irgendein Trash-Format. Und da haben ihn dann am Ende alle gehasst und er wurde rausgewählt und dann durfte er wieder rein und wurde wieder rausgewählt. Das war.
Like wie Like?
Also ja, nee, mit Y. Also L-E-Y-K.
Ah, ich hab's.
Auch eine sehr, kontroverse Persönlichkeit. Sagen wir's mal vorsichtig. Aber Christian Wolf sowieso. Christian Wolf wurde mal von Böhmermann auseinandergenommen für die ganze More-Nummer. Aber, also, ich schwöre ja auf die More-Produkte. Das ist so ein bisschen das Apple der Nahrungsergänzungsprodukte, die sind sehr teuer, aber die sind einfach sehr, sehr gut. Ich habe wirklich viel getestet und es kommt alles irgendwie da nicht ran, finde ich. Naja, aber jetzt, ich bin ein bisschen ausgebrochen, wir sind ja eigentlich beim Gaming und Bono ist schon wieder am Mic und es geht um das neue EA FC 26, was im September rauskommt?
Genau, ja.
Im September, okay.
Kommt Ende September raus, so wie jedes EA FC oder davor FIFA auch. Wurde jetzt angekündigt, hat auch einen eigenen Trailer bekommen, der zum ersten Mal auch eine andere Form von Trailer ist, als das uns in den letzten Jahren der Fall war. Und zwar wird diesmal auch tatsächlich Gameplay gezeigt von Beginn an und ein paar Gameplay-Szenen und so weiter. Und es ist nicht so ein reiner Cinematographic-Trailer, der irgendwie die Leute abholen soll mit einfach nur Fußballstimmung und bla bla, neue Saison, schickidilicki, sondern wirklich auch mit relativ konkreten Sachen. Und das ist, in der Form kommt das relativ gut auch in der Community an und schürt jetzt schon ein kleines bisschen Hype auf, dann eben den Release in rund 2 Monaten. Mal gucken.
Mit Zlatan,
genau. Also ein paar neue Icons sind eben dann dabei. Das ist gerade eben für Ultimate Team ist das einigermaßen, die eben eigene Spielerkarrieren machen wollen und dann dabei diese ikonischen Spieler wählen wollen für sich selber, weil dann kannst du auch selber als Zlatan Ibrahimovic irgendeine Spielerkarriere machen, wenn du da Bock drauf hast. Und gegebenenfalls ist wohl tatsächlich sogar Oliver Kahn dabei. Und das ist insofern interessant, als dass Oliver Kahn nicht nur dann sowieso ja seit einer ganzen Weile schon nicht mehr aktiv Fußball spielt, das dürfte dem geneigten Fußballbeobachter sowieso aufgefallen sein, sondern auch, dass Oliver Kahn gerade so vor 20 Jahren, ein bisschen länger sogar noch, immer einen Rechtsstreit hatte mit EA Sports, also dem Entwickler eigentlich jetzt von EA FC, sodass EA Sports selber auch eine ganze Weile lang nicht den richtigen Namen von Oliver Kahn verwenden durfte. Und jetzt soll er scheinbar tatsächlich als Ikone wieder zurückkommen. Und das wäre in der Hinsicht auch nochmal interessant. Aber mal sehen.
Okay. Dann sind wir bei Donkey Kong. Genau. Ich hab drüber geschrieben auf meinem Blog. Ich hab's in meinem Solo-Podcast erwähnt. Aber es soll ja Leute geben, die den nicht hören und nur das Herrenspielzimmer sich anhören. Ich will gar nicht lange sagen. Für mich ist es das Spiel des Jahres. Ich habe ein paar Stunden gespielt, schon vorab. Leo freut sich ja 2 Wochen drauf und fragt immer, Papa, wann kommt endlich Donkey Kong? Wir haben dann so Gameplay geguckt, dann hat er mal gesagt, das ist ein Spiel für mich, das ist ein Spiel für mich, Papa. Und er freut sich, glaube ich, mega darauf, das morgen mit mir zu zocken. Ich habe ein paar Stunden angespielt, um ihn auch leiten zu können, falls er mal nicht weiterkommt und so. Aber das ist fantastisch. Also ich habe jetzt so die Nintendo-Welt für mich entdeckt durch Leo und bin total begeistert, wie gut diese Spiele sind, gerade für jüngere Menschen. Und für mich ist es von der Innovation halt wirklich beeindruckend, weil es ist halt nicht mehr dieses klassische Jump'n'Run, was wir kennen, sondern sie machen so viele verschiedene Sachen aus unterschiedlichen Perspektiven. Mal bist du dieses klassische 2D-Jump'n'Run, dann irgendwie von oben, von unten. Du hast immer andere Positionen. Gefühlt hast du ständig neue Minigames. Das Spiel hat jetzt, ich hab's, weil es mich interessiert hat, weil es so unfassbar umfangreich ist. Die haben 8 Jahre daran entwickelt und das ist kostet auch, ich glaube, 70 Euro oder 80, nee, 80 Euro kostet es, glaube ich. Und es ist jeden Cent wert einfach, weil es so ein umfangreiches, geiles, fertiges Spiel ist. Also, wow. Kann ich jedem nur empfehlen.
Ich habe mit Theresa jetzt vor einer Woche Astrobot angefangen.
Ja.
Fühle ich mich genauso. Finde ich auch mega, mega gut. Wenn du diese Spiele halt mit Kindern spielst, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Jo. Also, wenn ich das so für mich spielen würde, dann würde ich mir ein bisschen Nostalgie abholen, mir denken, oh, geil, ein bisschen elevated. Aber diese Freude und dass die das alles erst lernen und discovern, so ein Double Jump, da sitzt Theresa jetzt seit einer Woche dran, dass die diesen Double Jump hinbekommt und ich muss immer noch relativ viel spielen und lösen. Aber es macht mir so einen Bock. Also, dann ich kann das gar nicht beschreiben. Ich denke, so haben meine Eltern sich gefühlt, als sie mir das NES 91 geschenkt haben. Es ist so eine schöne Erfahrung. Ich kann es jedem nur empfehlen.
Mega. Hast du von deinen Eltern sogar eine Konsole gekriegt?
Vor meinem 6. Geburtstag habe ich die SNES bekommen. 91 muss es gewesen sein.
Immer diese Rich Kids, ne? Ehrlich.
Ja. Es war ja, so
ich bin schockiert.
Also, SNES war mein Leben gefühlt. Ich habe so viel damit gespielt. Und so gerne. Ich hatte mir ein Video-Essay jetzt vor kurzem angeguckt, wo einer darüber geredet hat, dass der 30 Millionen Mal irgendein Spiel durchgespielt hatte. Und das Spiel, das ich am meisten durchgespielt habe, ist Aladdin für die SNES. Das hat irgendwie nur eine Stunde oder so gedauert. Dann hast du quasi den Film nochmal durchgespielt. Aber das hat mich so abgeholt als Kind, dass ich das immer und immer wieder spielen wollte.
Spannend. Kannst du bitte aufhören, SNES zu sagen, ist ganz furchtbar. Kannst du bitte SNES. Super NES sagen? Ja.
SNES.
Gut, ich spiele seit heute die neue Torchlight-Season. Ich bin diesmal nicht so begeistert, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass ich das Spiel einfach zu viel gespielt habe. Ich habe dasselbe Problem, was Dennis hatte mit POA 1 und immer die Kampagne durchspielen. Ja. Du spielst halt immer wieder dieselbe Kampagne durch. Und ich habe das seit der ersten Season jede Season gemacht. Der neue Charlie, man kriegt, ist quasi, ich glaube, Rosa, eine Variante davon. Macht mir bisher auch nicht so viel Spaß. Und die neue Season-Mechanik ist wahrscheinlich wieder von PoE geklaut. Das heißt diesmal, also das ist so ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Und das wird immer höher, je nachdem. Also du hast dann so Wagen, die dann halten, die musst du dann anklicken. Und dann laufen ganz viele Spione durch die Gegend oder Leute, die dich kriegen wollen. Und die musst du alle töten und dann steigt das Kopfgeld auf dich. So, also, aber fand ich jetzt auch nicht so beeindruckend bisher. Mal gucken, was da noch kommt, aber ich war heute schon kurz davor zu sagen, ey, ich spiele mal Droiden weiter. Ja, aber ich bin ja sowieso der einzige Torchlight-Spieler, von daher ist das jetzt auch kein Problem, wenn ich mal eine Season sage, ich habe keinen Bock. Dadurch werdet ihr auch nicht mehr oder weniger dieses Spiel spielen. Von daher, ich wollte nur kurz berichten, ich find's diesmal nicht so geil. Aber ich fand Diablo auch nicht so geil und hab 4 Charaktere gespielt auf 60. Also von daher.
Spielst du da gerade einen Druiden hoch und Diablo?
Ja, nee, ist schon fertig. Ich habe ein paar neue Skillungen mit Druid ausprobiert, bin aber wieder bei Pulverisieren gelandet, weil der neue gibt da ein neues Legendary für und der macht dann was anderes. Sehr lustig. Ja, aber ich spiele natürlich erstmal Torchlight weiter, mal gucken, vielleicht catcht es mich ja doch noch irgendwann. Mhm. Ich bin treu. Und du, was sagst du gerade, Dennis? Weil du hast hier gar nichts beigetragen zu den ganzen Games.
Ich habe am Sonntag hat meine Schwester unsere beiden Töchter genommen und meine zweite Schwester und sind mit denen in den Freizeitpark gefahren. Und da habe ich mich auf die Couch gesetzt, beziehungsweise ich habe so einen Schaukelstuhl mir da vorgestellt.
Geil.
Dann habe ich 7 Stunden am Stück Clair Obscur gespielt.
Ah ja, Okay. Der andere Contender auf das Game of the Year, ne?
Genau, dann habe ich erst einmal gelernt, dass ich der schlechteste Clair Obscur-Spieler der Welt bin. Und meine Frau musste die ganze Zeit lachen, weil ich bin echt an den billigsten Sachen die ganze Zeit krepiert. Und ich verstehe nicht, wie man in diesem Spiel pariert. Kriegt das einfach nicht hin. Und das ist wirklich so eine wichtige Core-Mechanik. Und das geht die ganze Zeit nur so. Und ich verstehe auch die Tooltips zum Teil nicht. Dann denke ich mir, kannst du nicht mehr lesen? Es war wirklich, aber ich hatte unendlich viel Spaß dabei. Es hat mir so viel Spaß gemacht.
Nice.
Ich weiß aber nicht, ob ich dieses Spiel jemals wieder spielen werde, weil ich hatte das Gefühl, also während ich diese 7 Stunden da durchgeballert habe, ich kann normalerweise nicht so lange am Stück spielen, weil ich weder die Zeit habe noch den Bock normalerweise.
Hast du überspielt oder was?
Nee, ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel von mir mehr Aufmerksamkeit braucht, als ich dem so in einem Wochentag geben kann. Weißt du, also es lohnt sich nicht, sich da hinzusetzen und zu sagen, ich spiele jetzt 30 Minuten, 40 Minuten.
Das ist quasi so deine Art zu sagen, du bist zu alt für diese Scheiße.
Ich bin zu alt wahrscheinlich für dieses Spiel. Und dann habe ich mir in einem Anflug von Nostalgie, habe ich dann irgendwie um 12:30 noch im Bett gelegen. Dann habe ich mir ein Video angeguckt von einem Typen mit, ich spiele WoW Classic das erste Mal in 2025. Und dann sofort, ich könnte ja immer wieder machen. So eine Runde WoW Classic, das kriegt so irgendwie mein Leben. Worden,
quasi.
Ja, genau, ich bin total vulnerable für solche Sachen. Jetzt habe ich total Bock und habe auch schon WoW wieder installiert, aber ich habe das Abo noch nicht gemacht. Ich werde es durchhalten.
Scheinbar habe ich heute gelesen, dass Blizzard beziehungsweise die chinesische Firma, die das bei Blizzard macht, ist ja nicht Tencent, sondern irgendwas anderes. Wir haben schon wieder vergessen, dass die ein anderes Classic Plus haben als hier. Und Mel schrieb irgendwo im Discord heute, ah ja, hier ist es, dass China WoW Classic Plus größer als das User WoW Classic Plus. Was da jetzt genau anders ist, habe ich noch nicht gecheckt, aber soll wohl ganz gut sein, was die da anbieten.
Die sind ja schon seit Jahren ein ganz kleines bisschen auseinander. Die haben ja zum Beispiel auch hier die Tokens in WoW Classic.
Ah ja.
Weil du kannst das halt nicht unterbinden mit dem Goldbein, dann kannst du wenigstens mitverdienen.
Okay.
Und so weiter und so fort.
Gut, dann sind wir mit dem Gaming-Part durch und gehen zu Serien und Filme. Bruno.
Si, Senor. Und zwar habe ich, habe ich jetzt gestern, habe ich mal 12 Angry Men gesehen. Oder heißt auf Deutsch, glaube ich, die 12 Geschworenen. Genau. Ist schon ein relativ alter Film, wird Dennis wahrscheinlich gerne auch noch ein bisschen was zu erzählen, ist gerade kostenlos auf Amazon Prime verfügbar. Ich habe den auch schon damals mal als Jugendlicher gesehen, damals auf DVD noch. Und fand den aber so gut, dass ich gesagt habe, ich würde den gerne noch mal gucken. Habe ich dann wieder gemacht, habe mich dann danach mit Steve Krömer unterhalten, der hat gesagt, der hat den Film noch überhaupt nicht gesehen. Da habe ich gedacht, das kann doch überhaupt nicht sein, das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Und dachte so, okay, ne, für den Fall einfach, dass ihr das noch nicht gesehen haben solltet oder mal wieder sehen wollen würdet, gerade eben der Hinweis eben, stand jetzt jedenfalls, ist der gerade kostenlos verfügbar, deswegen guckt da definitiv mal rein. Meine dringende Empfehlung. Jetzt darf Dennis.
Der wichtigsten Filme, die jemals gemacht wurden, ich glaube, der ist auch immer so in den Top 20 der wichtigsten Filme. Mein bester Freund während der Schulzeit, Paul, der hat sich das mal während einer Semesterferienzeit zur Aufgabe gemacht, die Top 100 IMDb durchzugucken. Und der erste Film, den so richtig abgeholt hat, war 12 Angry Men.
Mhm.
Weil es halt, es ist so ein Kammerspiel, ne? Es bewegt sich quasi nur in diesem Zimmer. Henry Fonda macht eine ganz fantastische Performance, aber auch ich glaube, es ist Juror Number 3, der Spoiler, Spoiler für einen 70 Jahre alten Film, Spoiler, Spoiler, der die ganze, der dagegen stimmen will immer.
Okay, mhm.
Na,
mit dem persönlichen Trauma.
Genau. Einfach super. Kannst du wunderbar gucken, musst du dich aber halt
einigermaßen zeitlos auch, ja.
Ja. So ähnlich wie To Kill a Mockingbird, ne? Ist auch so dieselbe Schiene, wie man mit dem Rechtssystem in den USA umgeht, wie einzelne Schicksale davon betroffen sind, systemische Evidenz und so weiter. Kann ich nur empfehlen. Ganz, ganz toller Film. Aber wenn man jetzt nur, was weiß ich, du willst den nächsten Star Wars und du möchtest wieder Anakin Skywalker sehen, dann ist das jetzt vielleicht nicht dein Film.
Gut, das kann natürlich sein, ja, weil ne, ist halt auch ein entsprechend alter Film, Leute, ja. Weiß und so weiter, also da müsst ihr dann auch schon ein bisschen Abstriche machen. Wenn ihr für derartiges einfach nicht empfänglich seid, dann ja, gut, als Spoiler fair.
Ist auch noch in dieser weirden Phase von Hollywood, als man den Wechsel gemacht hat von Stumm auf Ton, dann war das natürlich ein Riesending so. Aber das hat auch mit sich geführt, dass Schauspieler ja gar nicht die Möglichkeit hatten, sich zu überlegen, wie möchte ich meine Stimme klingen lassen. Oder für gewisse Schauspieler war das dann ja auch so ein bisschen das Ende der Karriere, weil deren Stimme hat dann nicht mit dem gematcht, was in deinem Kopf war. Und daraus ist dann so ein Theaterwissenschaften für den Film entstanden, sage ich mal, wo man overacted hat. Und 12 Angry Men ist in dieser weirden Zwischenphase zwischen theatralisch overacten und langsam wird es seichter. Und man
Okay.
spielt mit mehr Nuancen. Das geht dann so los zu den Zeitpunkten um Marlon Brando und so weiter. Und vor allen Dingen auch durch Technik den letzten großen Schwung, für die, die sich das auch noch interessiert, den letzten großen Schwung und der Grund, dass man jetzt im Kino so viel mumbelt, liegt einfach daran, dass man das technisch aufnehmen kann und mit visueller Klarität zeigen.
Ah, interessant.
Das sehe ich ganz anders. Dann Foundation. Ich bin natürlich dazu gekommen zu gucken. Ich habe auch keinen Apple abonniert aktuell.
Ja.
Es gab heute den zweiten oder den dritten Teil. Ich weiß es gar nicht.
Zweite.
Dritten, ne? Zweiten erst, okay. Wie
Deswegen ist auch noch
war's?
nicht ganz so viel gelaufen. Ich finde es großartig, aber ich bin auch großer Fan einfach schon von Foundation, den ersten beiden Staffeln gewesen. Und ich finde diesen Einstieg erstmal toll, weil der greift einfach genau das ganze, riesige Space Opera wieder auf, die man aus den vorherigen Staffeln erwartet hat. Mit halt dann entsprechenden neuen Twists, weil es ein bisschen neues Zeitalter ist und dann die handelnden Persönlichkeiten teilweise noch dieselben, aber in einer anderen Konstellation und so. Das ist halt schon, ja, das jetzt langsam fängt sich an, da eben auch eine Handlung, ein konkreter Strang zu entfalten. Und das ist, ja, kann ich jedem empfehlen, aber will jetzt auch dann eben nicht mehr so zu sagen, weil im Zweifelsfall habt ihr es sowieso selber auch noch nicht gesehen. Je nachdem, wann das jetzt rauskommt und Steve will es ja auch noch gucken. Also, ja.
Genau. Dann habe ich mal wieder einen neuen Anime angefangen, aber ich habe nicht viel geguckt, schlicht und einfach, weil ich ja mich immer
Keinen
entscheiden
Bock
muss.
haben.
Entweder, nee, das stimmt nicht. Es ist so,
Oder
dass
weniger
ich
Bock darauf als auf die anderen Sachen.
genau, das ist ja das Ding. So, ich würde gerne weitergucken, aber ich zocke momentan viel zu gerne beziehungsweise arbeite an meinen TikTok-Videos oder so. Und da habe ich mehr Bock drauf aktuell. Von daher komme ich nicht so zum Gucken, aber ich habe, glaube ich, zwei, drei Folgen geguckt von Overlord. Und das fand ich ganz witzig, weil das, also das Szenario, um das mal zu erklären, für alle, die vielleicht auch mal reingucken wollen, ist so: ein Typ hat in einer großen Gilde gespielt, die irgendwie in einem MMO unterwegs waren, und die haben riesiges Schloss gecraftet, oder ja, keine Ahnung, die spielen halt also auf der Seite der Skelette und der Bösen und so, und haben dann so eine riesige Festung gebaut und NPC-Angestellte und so weiter. Und das ist durch. Und der Entwickler hat gesagt, wir fahren die Server jetzt runter, wir machen was Neues. Und er liebt das Spiel aber so sehr, dass er halt einfach die letzten Sekunden da verbringt. Und dann passiert der Plot-Twist ist dann, obwohl die Server abgestellt sind, geht das Spiel für ihn weiter. Und plötzlich werden diese ganzen Personen menschlich, beziehungsweise bekommen eine eigene Seele. So, das heißt, die ganzen Bediensteten sind auf seiner Seite und er ist der Overlord, weil alle sind ja weg, und es wird auch immer wieder betont, irgendwie, ja, du bist geblieben, so nach dem Motto. Und er kommt aus der Sache auch nicht mehr raus. Es ist ähnlich wie bei Solo-Leveling oder vor allen Dingen bei Shangri-La ist es halt auch wieder so ein VR-Spiel gewesen. Und er denkt halt darüber nach, so, ja, scheiße, wie komme ich denn jetzt? Die Konsole ist dann bei ihm plötzlich weg. Das heißt, er kann auch nicht irgendwie Game Master oder so holen, die ihn da raus. Dass er da ausloggen kann, das heißt, er ist mehr oder weniger in dem Spiel gefangen. Ich bin ja so nicht, wie gesagt, nur zwei, drei Folgen geguckt. Ich glaube, ich bin in der dritten, irgendwo in der Hälfte, habe ich aufgehört. Aber das sieht ganz nett aus. Also ich finde es ganz witzig, die Idee auch. Und die verschiedenen Charaktere, er hat dann für jede Ebene hat er einen eigenen NPC oder hat seine Gilde eingerichtet und diesen Charakter auch selbst quasi kreiert. Und jeder hat dann irgendwie einen kreieren. Du, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Also ich werde es auf jeden Fall weiter gucken. Ob ich jetzt Sandman zuerst zu Ende gucke oder Overlord, vielleicht beides. Ich finde es vielleicht mal wieder ein Anime, der irgendwie fesselt und was für euch ist da draußen. Von daher, bisher würde ich es empfehlen. Mal gucken, wie es weitergeht.
Hentai-Bubble bist du noch nicht gefallen.
Bitte?
In die Hentai-Bubble bist du noch nicht gefallen.
Doch, schon ewig. Jahre, möchte ich sagen.
Jahre.
Dann hat der gute alte Bono eine Serie, die unter meinen, ich würde sagen, Top 5 der besten Serien aller Zeiten ist mal wieder reviewed, und zwar Friday Night Lights. Ich hatte in meinem vorletzten, oder ist es sogar in diesem noch, Blog-Design, hatte ich sogar eine Figur aus Friday Night Lights, also in diesem sehe ich es
Echt?
jetzt nicht mehr. Ja. Oh. Weil ich so die Serie so ja gefeiert habe. Großartig. Viele Leute haben gesagt, ja, aber es ist eine Football-Serie und ist doch nicht so geil, aber ist das Wichtige ist ja nicht, dass es, also der Football ist ja mehr Randaspekt.
Mhm. Daher, ist so ein bisschen Ted Lasso-mäßig, also wo du auch sagen könntest, ey, es geht vor allen Dingen um Fußball, aber tut's halt eigentlich, ne? Das ist so, das ist so ein bisschen das Vehikel, das so die ganze Serie zwar zusammenhält, und in dem Fall ist es eben Highschool-Football, also in den USA, was auch in den letzten Tagen und Wochen halt relativ gut zu meinem ganzen College-Football-Ding gepasst hat, deswegen habe ich mir das Ding auch mal wieder reingefahren und habe halt erkannt, so für so teilweise Teenie-Serien, auch wenn das, glaube ich, dieser Serie insgesamt nicht hundertprozentig gerecht wird, weil es ist so dieses Coming-of-Age-Ding, ist das schon einfach eine richtig brillante Serie. Die weiß ich gar nicht, ob die in Deutschland überhaupt je so richtig im Scheinwerferlicht stand.
Gar nicht.
Für die Qualität, die sie eigentlich hat. Und dann dachte ich so, okay, ne, da habe ich eben mit Steve drüber gesprochen, der hat gesagt, ja klar, der fand das auch geil und der fand das immer schon geil. Und da dachte ich so, was zur Hölle, Alter. Okay, krass, ne? Also, weil ich kenne niemanden sonst, der das super findet.
Ja, ich
kenne sonst niemanden, der das überhaupt kennt, riesig.
Ich kann mich erinnern, als ich geguckt habe, zum ersten Mal ist auch die eine oder andere Träne geflossen. Das ist großartig. Also einer der zumindest in Deutschland most underrated Serien ever. Ich kann es jedem empfehlen. Aber du hast auf DVD, ich weiß nicht, wo man das gucken kann.
Ja,
das wüsste ich jetzt auch nicht. Irgendeinen Streamingdienst gibt's bestimmt. Müssen wir mal recherchieren. Friday Night Lights, fantastische Serie.
Ansonsten bestellt es euch halt auf DVD oder Blu-ray, ne? Also ihr werdet es wahrscheinlich nicht bereuen, also gerade wenn ihr auf so diese bestimmte Konstellation eben auch aus Serien, gerade so aus den 2000ern, Mitte der 2000er auch einigermaßen steht, weil natürlich das Ganze auch in dieser Zeit ein bisschen gefangen ist, also auch was natürlich Mode und Soundtrack und so weiter angeht, weil da kommt ihr dann einfach nicht raus, das gehört halt dazu.
Ja.
Das mal als Spoiler halt dazu, ne? Weil müsst ihr wissen.
Gut, dann sind wir mit dem Serien- und Filmebereich auch fertig und jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik, beziehungsweise, Bono, erzähl du's.
Also es ist nicht ganz eine neue Rubrik, wir haben ja das letzte Mal, oder ich weiß gar nicht, ob wir, aber ich nehme an, ich habe auf jeden Fall nachgefragt, okay, was machen wir denn jetzt anstatt dieses Top-5-Themas? Und wir hatten auch in der letzten Woche, die Patreon-Zuhörer werden das insbesondere wissen, halt auch schon den Patreon-Exclusive-Podcast, wo wir angefangen haben, bestimmte Fragen des Lebens ein bisschen zu erörtern. Und euch auch hoffentlich die ein oder andere Antwort darauf zu geben. Die, ne, und die Fragen auch unterschiedlicher Qualität durchaus, von quatschig bis hin zu relativ tief, würde ich sagen auch, was so die gesamte Lebensphilosophie anbelangt. Und zwar haben wir das genannt, die zwei schlauen drei. Und das wird es natürlich auch im Anschluss auf diesen Podcast hier wieder geben, Patreon-exclusive, in dem Sinne, ne, schon mal jetzt direkt eine direkte Empfehlung dahin. Und als kleinen Teaser dafür habe ich mir gesagt, wir können auch einfach mal, wenn ich sonst in dem Patreon-Exclusive so drei Fragen ungefähr beantworte, können wir ja eine mal hier einfach einordnen, damit ihr wisst, was euch da sonst erwartet. Weil die Leute, die eben sonst, ne, Patreon-Exclusive sowieso schon dabei sind, die wissen das und alle anderen haben davon aber noch nie was gehört. Dementsprechend jetzt einmal ganz kurz so ein Sneak Peek, eine Chance für euch, was euch da erwarten könnte. Und die Frage, die ich jetzt hier eben stellen möchte, ist, welches Schulfach ist das Unnötigste?
Oh. Das ist halt, ja, Bonus wieder perfekt vorbereitet, wie immer.
Ist explizit hierfür auch gemacht, ne?
Wirklich. Und ist wirklich eine unglaublich schwere Sache, weil jeder Lehrer, die Diskussion haben wir natürlich auch intern schon oft geführt, jeder Lehrer denkt halt, dass sein Fach das absolut Wichtigste ist, ne? Das ist echt krass. Also, red nur mit der Kunstlehrerin, Kunst braucht kein Mensch, oder einer Musiklehrerin, Musik ist unnötig, oder einem Sportlehrer, dass Sport unnötig ist, das ist wirklich schwierig. Wirklich schwierig.
Und auch jeder Schüler hat dazu ja so seine subjektive Meinung.
Ist so.
Die auch ein bisschen natürlich davon abhängt, okay, wie gut waren die Leute teilweise in dem Fach. Aber
total, ja.
Weil jeder war ja auch mal in der Schule, deswegen.
Darf ich den ChatGPT nur fragen, welche Schulfächer es aktuell in Schulen gibt? Weil ich weiß es gar nicht. Welche Schulfächer gibt es?
Aber also wenn ich an meine Schulzeit, ich denke, dass es
die ganz absurden müssen wir vielleicht mal rausnehmen, ne? Aber das
ja, aber also ich denke, dass es wenig Sinn hat, den Lehrer Krömer zu fragen, sondern mehr den Schüler Krömer, weil als Lehrer bin ich natürlich vorbelastet und sage natürlich Sport ist wichtig, weil also es werden natürlich viele Nerds sagen Sport, ne, und hier Bundesjugendspiele und so kann ich nicht habe ich, also gibt ja wirklich Leute, die da ein bisschen traumatisch sind irgendwie. Ich habe da zum Beispiel auch einen Schüler, der ist halt auch, geht auch sehr in Richtung Nerd und der ist im Sport einfach so unglaublich schlecht. Aber ich gebe ihm trotzdem eine 3, weil der sich wirklich im Rahmen seiner Möglichkeiten extrem bemüht. Und das finde ich wichtiger als alles andere. Weil sportlich ist er halt eine 5. So. Aber ich gebe ihm eine 3, weil er sich sehr, sehr, sehr bemüht. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, wie gesagt, als Lehrer macht das wenig Sinn. Aber als Schüler finde ich persönlich, ich hatte immer das für Handarbeit. Und
Handarbeit.
Wann war das? Also in der Grundschule auf jeden Fall. Ich meine sogar noch in der Orientierungsstufe 5 und 6.
Okay. Und das du war dann
was so wie Häkeln und so, ne?
Ja, ganz schlimm, ne? Und okay. Ich als damals noch als sportverrückter, sich bewegen wollen Typ, der auch damals schon Schwierigkeiten hatte oder nicht die Ruhe hatte, sowas zu machen, siehe heute das Bemalen von Warhammer-Figuren. Ey, ich hab das gehasst. Also, ich weiß auch nicht, also man kann natürlich sagen, in vielen Fächern kann man einfach sagen, du, da kann man sich reinarbeiten und das hat auch irgendwie seinen Zweck in irgendeiner Form. Ne? Kunst, ja, weiß ich auch nicht. Kunst ist natürlich auch so ein Fach, was da in die Richtung gehen kann. Aber ich habe.
Klassischer Top-3-Kandidat für so eine Frage,
ja. Ja, definitiv. Aber ich bin halt jemand, der das bewundert, weil ich das einfach selber, weil ich da überhaupt kein Talent habe. Ich bewundere Leute, die darin sehr gut sind. Ich hatte auch mal eine Freundin, die war im Kurzleistungskurs damals und was die gemacht hat, fand wow. Also ich hab auch für Musik jemand, der gut singen kann oder gut ein Instrument spielen kann, finde ich mega beeindruckend. Von da würde ich nie sagen, dass diese Fächer keine Daseinsberechtigung hätten, aber für mich persönlich, ich fand Handarbeit immer why? Also why? Wofür? Für was? Das war für mich so sicher, dass ich das mein Leben lang nicht brauchen werde. Und so war es halt auch. Also meine Nummer 1 wäre auf jeden Fall Handarbeit.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es das, ich in der Grundschule, ob es das noch gibt.
Das ist eine gute Frage. Weil ich hatte, also für mich wäre auch die Antwort, ich hatte das, meine ich, auch in der Grundschule damals noch in so einer Mischkonstruktion, die nannte sich Orientierungsstufe. Das war so ein Ding zwischen quasi
fünfte und sechste.
Genau, ja, war einfach nur fünfte und sechste Klasse in Niedersachsen. Werden wahrscheinlich vor allen Dingen dann die Niedersachsen und Norddeutschen kennen. Leute aus anderen Bundesländern wissen das teilweise gar nicht. Ist ja einfach, aber ist letztendlich auch egal. Und da gab's einfach Werken. So, und das bedeutete dann eben nicht einfach, wir hatten so ein reines Handwerkszimmer, weil das hieß damals Textil und das hatte ich, glaube ich, in der dritten und vierten Klasse, also damals noch in der Grundschule. So ein Werken war dann wirklich auch was, wo man mit Holz arbeiten musste. Und dann mit so einer widerlichen Holzsäge und so weiter. Und ich kann mich erinnern, ich habe meinen Bumerang gebaut.
Ja,
und ich kann das nicht. Und mein komischer Scheißbumerang, der hat auch nicht gebumerangt. So, der ist, wenn ich den geworfen habe, dann war der weg. So, das war einfach, der hat die eine Eigenschaft, die man als Bumerang haben sollte, schlicht nicht erfüllt.
Aber und weißt du, ich finde, dass so gerade diese Fächer so wahnsinnig sinken und steigen mit dem Lehrer. Weißt du, ich hab das so gehasst, auch Werken, weil ich immer ganz schlechte Lehrer hatte. Und der Christian, mit dem ich mein letztes großes Video auf meinem YouTube-Kanal gemacht habe, dieses wir bauen meinen Tisch zusammen oder er baut ihn und ich freue mich und sage ihm, wie ich ihn haben will, der ist auch Werklehrer oder wie es heute heißt, Technik heißt das heute, das Fachlehrer.
Okay.
Und wenn ich dem, also als ich da gefilmt habe für das Schulvideo, wenn ich dem über die Schultern geguckt habe, dann war das total toll für die Schüler, weil er so ein geiler Lehrer war, so. Habe ich dann so gedacht beim Film, ey, das hätte ich geil gefunden damals. So, einen, der den Enthusiasmus mitbringt, der das vernünftig zeigt, wie das geht, und nicht einen irgendwie, der das Fach unser Leben hasst, so, weißt du, wie ich meine?
Klar, aber genauso greift es ja sonst auch für Sport oder für Mathematik oder so, wo andere Leute das eben auch haben und sagen, ey, idealerweise vermitteln wir euch halt eher eine Leidenschaft dafür, etwas zu tun oder zu machen, anstatt dass wir euch einfach direkt diese Bewertungskeule um die Ohren klatschen. Und ich sage, wenn das nicht schon von Beginn an einem gewissen Anspruch genügt, dann ist das scheiße. So, und das ist halt, ja, also gerade für mich in Werken auch so ein bisschen ein Problem gewesen, aber das ist, ja, das heißt nicht, dass
es ist in jedem Fach so,
nicht als sonst so auch wertschätzen könnte und die Qualitäten, die Leute da drin haben, weil auf jeden Fall.
Es ist in jedem Fach so, dass du als Lehrer einfach bei den Schülern oder generell auch für deinen eigenen Unterricht mehr punkten kannst, wenn du sie mit Enthusiasmus mitreißt, statt ihm mit Noten zu drohen. Einige Lehrer haben das, glaube ich, ihre ganze Karriere oder ihre ganze Leidensfähigkeit, muss man das dann fast schon nennen, nicht geschafft, das zu begreifen einfach. Also eben, ich habe noch nie irgendjemand in meiner gesamten Karriere, in Anführungsstrichen als Lehrer, irgendjemand mit Noten drohen müssen, sondern immer versucht mit Begeisterung. So. Und ja. Aber jetzt geht jetzt wieder zu weit, weil wir waren ja eigentlich bei einer anderen Frage. Dennis.
Versuch da gerade ganz intensiv drüber nachzudenken, habe hier die Liste mit deutschen Fächern vor mir. Und die Frage ist ja eigentlich, welches Fach finde ich unnötig? Also müsste man nicht unterrichten, ne? Und das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich habe in jedem Fach irgendwas gelernt und nicht jedes Fach ist ja auch für jeden Schüler so gemacht, ne? Also jetzt zum Beispiel, weil Steve meinte,
ich sage auch, welches Schulfach ist das unnötigste?
Ne? Ja, genau, also nicht, könnte ich auch nicht sagen, weiß ich nicht.
Okay.
Also zum Beispiel, Steve hat immer so einen ganz großen Krieg mit Schönschrift, ne? Und ich verstehe, dass Schönschrift heutzutage nicht besonders lange genutzt wird, aber Schönschrift formt zum Beispiel auch Feinmotorik. Und deswegen wird die auch immer noch unterrichtet. Es liegt schlicht und ergreifend an der Feinmotorik, damit Kinder keine kompletten Krüppel mit den Fingern werden, so. Aber brauchst du es dann auch, wenn du es sowieso nicht wieder benutzt? Was weiß ich nicht, ne? Sind das Transzendenz-Skills auf irgendeine Art und Weise? Also würde ich das lieber beantworten mit, wenn das recht ist, mit welches Fach habe ich als Schüler am wenigsten gemocht?
Ja.
Und das ist ganz eindeutig Schwimmen.
mein eigenes Fach?
Ich hab's auch gehasst, wie die
Pest. Aber bei mir war das im Rahmen von Sportunterricht.
Im Rahmen einfach. Sportunterrichts, oder?
Genau. Dennis? Genau, aber wir hatten alle 2 Jahre, war dann immer ein Halbjahr nur Schwimmen.
Mhm. Ja, aber bei uns auch das, so.
Genau. Und ich mochte schwimmen, also ich schwimme ja total gerne, ich schwimme ja auch immer zu, wisst ihr ja auch, ich gehe ständig mit meinen Kids schwimmen. Aber als Schwimmen halt ein richtig großes Fach wurde, ist Dennis sehr, sehr spät in die Pubertät gekommen und alle anderen Jungs schon sehr früh. Und dementsprechend war das für mich ein absoluter Spießrutenlauf. Ich hab das gehasst. Ich hab alles an Schwimmen deswegen gehasst. Also wirklich bis ins Äußerste. Ich hätte die ganzen Mädchen, die ganze Zeit gemacht haben, die gefühlt 6 Tage die Woche ihre Regel hatten, ne? Hätte ich auch gerne gehabt. Damit ich bloß nicht schwimmen muss. Aber dann wirst du ja auch irgendwann erwachsen, älter und dann pendelt sich das alles so wieder ein. Aber an sich, bis auf Sport, habe ich jedes Fach unheimlich gerne gemacht. Ich habe immer irgendwas gelernt. Ich habe immer irgendwo Spaß drin gefunden. Keine Ahnung.
Ich habe Schwimmen auch gehasst wie die Pest. Und diese Beziehung mit Schwimmen erzog sich ja bis in mein Referendariat, wo ich eine Praxislehrerin hatte, die irgendwie 65 war, mich begleitet hat. Und die durfte auch dann auch eine Beurteilung schreiben in meine Beurteilung. Und die war der festen Überzeugung, dass Schwimmen für die Charakterbildung quasi unerlässlich sei. Und wir hatten direkt neben der Schule ein Schwimmbad. Und ich habe es dann gewagt zu sagen, ich schwimme nicht jedes Mal. Also ich schwimme nicht im Sommer jedes Mal im Sport. Ich möchte auch andere Sachen im Sommer machen. Und dann hat die mir, weil ich das gesagt habe, hat die mir in die Bewertung reingeknallt, Herr Krömer macht keinen jahreszeitgemäßen Sportunterricht. Und also es hat mich immer verfolgt. Ich war jemand, der Schwimmen gehasst hat wie die Pest, weil ich schon so ein bisschen wasserscheu auch bin. Das heißt, ich konnte das nie ertragen, wenn mir Wasser in die Nase oder in die Augen oder so liefen. Das heißt, ich bin immer so geschwommen wie so eine kleine Ente mit dem Kopf so in die Luft gestreckt. Und meine Mutter hat mich dann auch noch gezwungen, irgendwie das Seepferdchen zu machen. alles unter Zwang. Meine Mutter hat mich sowieso, wenn ich so drüber überdenke, sie war echt eine gute Mutter, aber sie hat mich zu viel Sachen gezwungen. Sie habe ich schon mal erzählt, Gitarrenunterricht und zum Schwimmen auf. Irgendwann hat sie es dann zum Glück aufgegeben, weil ich Rotz und Wasser, aber auch Rotz und Wasser geheult habe, das nicht mehr machen zu müssen. Und sonst stand in jeden Ferien stand an Seepferdchen. Und als ich es dann hatte, Freischwimmer. Und ich habe gesagt, was soll ich damit? Und wenn meine Kumpels in der Schule schwimmen gegangen sind im Sommer, jeden Tag gefühlt, habe ich mal gesagt, ja, komme ich nicht mit, habe ich keinen Bock drauf. Also ich habe es immer gehasst. Die größte Herausforderung meines Lebens war irgendwie im Studium den Rettungsschwimmer zu machen. Das war wirklich, wirklich schwierig, vor allem, weil ich auch noch eine Chlorallergie habe, habe ich schon mal erzählt. Und wenn ich mit diesem Chlor in Berührung komme, schwillen meine Augen so an und ich sehe aus wie Mesut Özil, die kommen so raus. Ganz schlimm. Also das war wirklich eine unfassbare Überwindung, das mitzumachen. Und da musst du ja auch tauchen und da musst du ja wirklich auch, was musste ich machen, Silber oder Gold? Eins von beiden. Ich meine Silber oder was, Gold, weiß ich nicht mehr. Und also ganz schlimm war das für mich. Da habe ich mich echt durchgequält und auch mit viel Augen zudrücken von dem Typen, der den Schein da gegeben hat in der Universität, habe ich es dann bekommen. Aber das war eine Katastrophe. Also Schwimmen und ich werden nie miteinander glücklich werden. Und ich wehre mich auch gegen diese These, dass Schwimmen irgendwie wichtig ist für die Charakterbildung irgendwie. Das finde ich einfach Quatsch. Und warum in Deutschland oder in vielen Schulen irgendwie Schwimmen unterrichtet wird, also ich finde, das sollte freiwillig eine AG sein oder so. Finde ich.
Future Side, der Meeresspiegel steigt.
Ja, bla bla.
Muss schwimmen können.
Ja. Gut, jetzt haben wir aber lange erzählt, wir sind jetzt bei 1,5 Stunden, von daher würde ich sagen, Wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt von meinen Traumata, die ich hier erzähle.
Hat die Frage natürlich sehr, sehr ausschweifend beantwortet, ja, möchte sorry. Ich dazu sagen. Nee, ist ja vollkommen in Ordnung. Erwartet nur nicht, wenn ihr jetzt gleich den Patreon-Podcast hört, dass das ausschweifend bei jeder einzelnen Frage sein wird. Könnte natürlich sein, weiß man nicht.
Kommt
auf die Fragen an. Deswegen im Zweifelsfall einfach mal bei Patreon vorbeigucken, wenn ihr es nicht ohnehin macht und eventuell ein Abo dalassen und sich das Ganze anhören.
Genau. Ich war auch noch Steves persönliche Traumata.
Ja. Sind alles nicht so viele. Ich glaube, die meisten habe ich jetzt schon hier erzählt. Irgendwie von
daher. Aber wir finden noch mehr.
Ja, alles klar. Gut, also wir nehmen jetzt den Patreon-Podcast auf. Bleibt dran oder vielleicht habt ihr ihn auch zuerst gehört. Wie ihr wollt. Macht's gut, bis nächste Woche in alter Frische und ich guck mal, ob ich einen coolen Gast finde vielleicht demnächst.
Schöne Arbeitswoche.
Macht's gut, ciao.
Nehmt eure Vitamine, Leute.